Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 386 des Nur der FCM Podcasts, die euch auch heute wieder von den blau-weißen Nordlichtern präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ja, das ist im Prinzip so ein bisschen wie letzte Woche. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie ich die Folge anmoderieren soll, weil das Ergebnis, das Punktspielergebnis, beziehungsweise vor zwei Wochen, das Punktspielergebnis wieder das gleiche ist, wie es so oft in dieser Saison war. Der 1. FC Magdeburg verliert, also auch bei Fortuna Düsseldorf. Denkbar tragisch mit dem Gegentreffer oder dem Siegtreffer für Düsseldorf dann quasi mit der letzten Aktion des Spiels. Wir werden dann natürlich heute darüber sprechen und auch darüber sprechen, was das jetzt eigentlich prognostisch heißt für die Frage, wie sehr wir uns jetzt vielleicht dann doch langsam Richtung dritte Liga mal orientieren müssen oder auch nicht. Dann kommt der 1. FC Nürnberg, eine Mannschaft, die gerade einen ziemlichen Lauf hat. Also was kann da schon schiefgehen am Samstagabend? Auch darüber werden wir sprechen und haben dann naja, mal wieder so zwei, drei kleine Themen im sonstiges Blog, gucken auf unsere anderen Mannschaften und genau, werden dann mal schauen, wo wir heute landen. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Thomas.
Guten Abend,
wie ist es
Herr
bei
Alex.
Dir? Wie ist es bei dir?
Gut, gut,
sehr
gut,
schön.
Sehr gut, also sehr gut sogar, also ja, nee, schön, also ja.
Okay,
geht mir gut.
Bis du dann anfängst, über den 1. FC Magdeburg nachzudenken, nehme ich an. Oder?
Nee,
Nee?
Ach du. Nee. Also die Zeiten, dass ich mir vom Fußball irgendwie Tage verhageln lasse, sind lange vorbei. Letztendlich sprechen wir hier doch nur über den Sport, also
Na.
Auf den ich keinen Einfluss habe, mit meiner Laune oder mit dem, was ich tue. Also von daher ärgere ich mich in dem Moment, wo das Spiel zu Ende ist, ein bisschen, aber oder während des Spiels viel.
Ja.
Aber danach ist das dann bei mir inzwischen so, dass ich das sehr, 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 sehr gut abschalten kann, also oder ausblenden kann, beziehungsweise dass das dann für mich auch erledigt ist.
Ja, das ist sehr
In
gesund.
dem Sinne.
Das ist sehr
Dass ich.
gesund. Ich habe ja hier, wie gesagt, bei uns im Ort eine Bekannte, die FCM-Fan ist, aber ja eben noch nicht so lange. Ich glaube, ich erzählte davon schon einige Male und die begrüßte mich neulich. Also mit den Worten, Mensch, Alex, was ist denn mit unserer Mannschaft los? Alles schlimm und so. Und ich habe dann so ähnlich reagiert, wie du jetzt gerade geschildert hast. Ich habe so gemeint, du, ich habe das schon alles einmal erlebt. So, du könntest dich jetzt auf diese und jene Sachen einrichten und glaube mir, es wird auch danach wieder weitergehen. So, also das ist schon interessant, ne, wenn man so ein, zwei, drei Monate dabei ist, dass man ja dann doch eine gewisse, weiß ich nicht, ist das Abgeklärtheit, kann man das sagen? So eine gewisse Abgeklärtheit dann irgendwie entwickelt gegenüber bestimmten Ereignissen oder vielleicht einfach, naja, so größer denkt. Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt also, jetzt in dieser Saison wird wahrscheinlich irgendwie, naja, sehr, 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 sehr anstrengend, aber so in global galaktisch betrachtet, ja, es ist halt eine von ganz, ganz vielen Saisons, die man schon mitgemacht hat und es kommen auch wieder andere Zeiten.
Ja.
So irgendwie ist das gerade bei mir, glaube ich.
Ja, letzten Endes reden wir ja, sollte es am Ende so kommen, wovon man ja statistisch gesehen schon langsam ausgehen kann, dass wir dann am Ende der Saison auf einem dieser zwei Abstiegsplätze stehen, dann ist es eben so. Ja,
Ja.
also ich sag mal, ein Absturz in Regionalliga wäre eine größere Katastrophe, als es von der zweiten in die dritte Liga abzusteigen. Von daher, aber wie gesagt, wir haben jetzt 13 Spiele, wir haben noch 21 Spiele Zeit, es sind noch 63 Punkte zu vergeben und mit 70 Punkten kann man am Ende aufsteigen.
Ja.
Also von daher bleiben wir doch da einfach mal noch ein bisschen positiv bis
Ja.
zum nächsten Spiel.
Genau, naja, beziehungsweise bis wir dann halt Düsseldorf besprechen und dann gleich nicht mehr positiv sind. Aber ja, ich gucke jetzt hier gerade mal auf die Tabelle. Also es wird um den Relegationsplatz gehen. Und der ist erreichbar. Also da sind wir drei Punkte hinter, allerdings auch ja, mit einem nicht so guten Torverhältnis. Aber das ist, glaube ich, sozusagen jetzt unsere Champions League in der, also aktuell würde ich sagen, in der Saison den Relegationsplatz zu erreichen. Rettende Ufer ist jetzt 6 Punkte weg. Naja, und wir sprechen ja dann gleich nochmal über Düsseldorf. Die Ergebnisse und die Leistungen lassen jetzt nicht unbedingt darauf hoffen, dass es da nochmal eine riesengroße Trendwende irgendwie gibt. Aber wie gesagt, besprechen wir gleich. Was haben wir denn an FCM-Neuigkeiten so eigentlich? Ist dir da irgendwie was Spektakuläres untergekommen? Ich habe nur eine Merchandise-Thematik tatsächlich.
Ja, aber Neuigkeiten vielleicht das Interview mit Martin Greisswert.
Ja, das passt ja
Aber das, ob das
passt
jetzt
zu Düsseldorf
Neuigkeiten
eigentlich.
sind,
Ja.
würde ich gerade sagen. Ja. Nö, also dann grundsätzlich nicht viel, nö.
Wie gesagt, also eine Neuigkeit habe ich jetzt in dem Sinne auch nicht. Ich bin jetzt nur, ich glaube, diese Woche über mehrere so Merchandise-Fanshop-Aktionen, Werbeaktionen so ein bisschen gestolpert und verstehe natürlich
Ja.
verstehe natürlich schon, dass der geneigte Rubel natürlich auch weiterrollen muss, wenn die sportlichen, also die Zeiten sportlich irgendwie gerade jetzt nicht so rosig sind. Aber irgendwie, also weiß ich nicht, fand ich das so ein bisschen, keine Ahnung, hat mich halt beschäftigt, weil ich mir so dachte, boah, oh, also jetzt irgendwie, ja, also Ticketing war ja auch so Ticket, also Werbung hier, Ticketwerbung zu machen und so, verschenkt Gutscheine für FCM-Spiele und so weiter. Da habe ich mir sofort so gedacht, boah, also ich weiß nicht, Leuten, die ich gerne mag, würde ich jetzt aktuell gerade nicht unbedingt einen FCM-Ticket-Gutschein kaufen, so, aber vielleicht bin das auch nur ich. Weiß ich nicht. Und du hattest ja, glaube ich, noch so eine, also irgendwie, das hatte ich nur am Rande mitbekommen, so eine Rabatt oder so eine Aktion irgendwie mit einem, so Trikot und Jacke oder sowas. Ja. Und warte mal, gab es da nicht auch noch irgendwie hier zu 60 Jahre FCM irgendwie so eine Kapsel und so? Gab es doch auch, ne? Irgendwas war doch
Ja,
da.
so.
Genau. Ja, das ist natürlich halt misslich, ne? Dass jetzt irgendwie gerade der sportliche Erfolg da nicht so richtig einen Rückenwind gibt. Aber was war das für eine Trikotsache, die du da hattest? Musst du mir noch mal kurz helfen? Da gab es doch irgendwie bahnbrechende Rabatte oder sowas, ja, auf irgendwas.
Ja, ich glaube, dass dieses mit diesen Sitzbezügen, Ärmeln, Sitzbezug, Ärmeln, Trikot, ist jetzt reduziert auf 65 € und diese komische Sportstadt Magdeburg-Jacke kostet jetzt nicht mehr 99, also jetzt in der Woche. Wir reden ja nur von der Black Week. Ja.
Ach so, okay.
So ausgepriesen worden. Kostet dann jetzt schlappe 74 €. Also richtiger Schnapper, wenn man überlegt, was ein Hubschrauber kostet. Ja. Also.
Da musste ich so lachen, das hat sie mir auch geschrieben. Oder, nee, warte mal, das hat sie im Status, glaube ich, ne? Irgendwie ja, echter Schnapper, wenn man bedenkt, was ein Hubschrauber kostet, das fand ich großartig. Also, das werde ich klauen müssen, weil ich das toll fand. Genau, aber ja. Naja, aber wie gesagt, ich meine, klar, Fanshop und so, die müssen auch Geld verdienen. Naja, ich meine, so Jubiläen und so stehen ja trotzdem an, jetzt mal unabhängig davon, wie jetzt gerade hier das Tagesgeschäft einfach aussieht, ne? Insofern ist das schon verständlich, aber irgendwie weiß ich nicht. Hatte ich so ein bisschen so den Eindruck, passt jetzt gerade nicht, aber gut, okay. Gut, also wenn wir dann jetzt hier nichts Großes, keine großen bahnbrechenden Neuigkeiten, wir haben wirklich keine Neuigkeiten, wir haben jetzt 2 Wochen Pause? Okay. Dann, ja, dann ist das so und dann gucken wir mal auf die U23. Die spielt nämlich gerade aktuell gegen Lok und
Wie steht's denn?
na, lag vorhin 0-2 hinten, das ist immer noch der Fall. Warte mal, Live-Ticker, ist aber Halbzeit. Oder? Spielen schon weiter? Nee. Ach, 0-3. Never mind. Cool. Also, Gegentor in der 5. Minute, Gegentor in der 14. Minute und Gegentor in der 48. Minute. Gegen eine der beiden Mannschaften, würde ich sagen, in der Regionalliga Nordost, die dann noch sehr, sehr stark auf den Aufstieg schielen. Das ist nämlich Lok mit 43 Punkten hätten die jetzt, wenn es so bliebe, was sehr wahrscheinlich ist. Jena hat 16 Spiele, also ein Spiel weniger und 37 Punkte. Und dann kommt Erfurt auch mit 16 Spielen und 30 Punkten. Genau, also da.
Im Zweifel verkackt Lok dann wieder in der Relegation. Also
Ja, und da jetzt wieder meine Frage, wie immer, müssen Relegation spielen, ne? Ähm,
gegen
diese,
Bayern, ja.
diese Saison, alles klar.
Ja, gegen Bayern.
Genau. Die U23 hatte aber auch ein Spiel in Babelsberg am 22.11., was sie gewonnen hat. Und zwar ein Unterzahlenspiel gedreht, hat es 3-1 gewonnen. Ich glaube, Leipertz hat eine Vorlage und ein Tor gemacht. Also.
Zweifel, ich glaube beide, ich habe sogar zwei Tore vorbereitet.
Ah, okay, krass, cool. Na, das wäre doch. Also drängt der sich nicht langsam auf für die erste Mannschaft, aber ich glaube, unser größeres Problem ist ja gar nicht so sehr das Mittelfeld wahrscheinlich. Glaube, der macht das Spiel dann
Ja,
gute.
so die Gesamtgemengelage,
Bei uns, ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, der Leipertz hat da jetzt auch diese Rolle in der U23 da gut angenommen, geht da voran und so, ist eigentlich cool. Ja, genau. Naja, und jetzt halt eben dieser kleine Downer gegen Lok, aber das ist dann wahrscheinlich für die Mannschaft nicht die Kragenweite. Und vor allem ist es da ja auch so, da weiß ich, also wenn die, habe ich jetzt gelernt oder irgendjemand hatte mich daran erinnert, also wenn die erste tatsächlich absteigen sollte, dann ist ja für die U23 in der Regionalliga auch Schluss, ne? Dann gehen die ja wieder runter in die Oberliga Minimum. Weil man ja.
Das ist halt die große Frage.
Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist so. Ich bin mir da sogar relativ, also mir sehr, sehr sicher, dass das so ist.
Weil ich bin mir da nämlich gar nicht sicher. Also,
Okay, wen können wir mal fragen? Irgendeine KI wird das doch wissen, oder? Warte mal. Ich gucke hier mal so eine, ich habe hier so eine hier Perplexity, die sind ja zumindest, naja, kann man hier schon so ein bisschen ernster nehmen, weil die auch Quellen haben. Hier, Ich glaube, ich hatte das nämlich schon mal gefragt. Kann die zweite Mannschaft des ersten FC Magdeburg nächste Saison noch Regionalliga spielen, wenn die erste Mannschaft in dieser Saison aus der zweiten Liga absteigt? Und das heißt es nein. Dann darf die zweite Mannschaft nicht weiterhin in der Regionalliga spielen, sondern muss mindestens in die Oberliga absteigen. Und der Hintergrund ist, die DFB-Statuten schreiben vor, dass zwei Mannschaften eines Clubs nicht in derselben Liga spielen dürfen und dass Zweitvertretungen von Drittligisten maximal in der
Ja.
Oberliga antreten dürfen.
Ah, okay.
Ein Verbleib in der Regionalliga
Gut.
wäre somit nicht möglich. Genau. Ja, also sagt jetzt hier mein KI-Tool. Hab das jetzt nicht Fakten gecheckt, aber ich meine, das ist so. Genau. Also auch aus dem Grund, also das wäre dann ja sozusagen nochmal, also U23 ist jetzt nicht sozusagen Wohl und Wehe des FCM, aber da hat man sich ja auch ein bisschen was aufgebaut und das wäre dann so ein Kollateralschaden, den man, glaube ich, vermeiden kann, wenn man halt den Klassenerhalt da oben auch schafft halt. Oh Mann, naja, gut. So, ansonsten wäre die U23, also war die vor dem Spieltag, also jetzt vor dem Spiel gegen Lok, waren sie mit 23 Punkten auf Platz 8. Das, ich glaube, die Platzierung wird sich jetzt ändern, die Punkte sicherlich nicht. Aber da sah es jetzt eigentlich erstmal so sportlich vom Klassenerhalt ganz gut aus. Aber gut, genau. Dann gucken wir mal noch auf den Nachwuchs und auf unsere Frauenmannschaft, die sich ja wirklich super, super gut schlägt. Da fange ich auch mit an. Die haben 4:0 gegen Türkimspor Berlin gewonnen und zwar bereits am 15.11. Genau, sind jetzt Tabellenzweite mit 22 Punkten und einem Punkt Rückstand auf Hertha und haben dann am 30.11. tatsächlich das nächste Spitzenspiel. Da geht es dann zu Union 2. Die sind mit 20 Punkten auf Rang 4. Und ja, ich finde es toll, ich finde es wirklich toll, was die Frauen da leisten. Schon sehr, sehr cool. Kann sich die erste Männermannschaft mal eine große Scheibe von abschneiden. Die U17 gewinnt 5:3 gegen Hansa Rostock, ist jetzt sehr souverän Tabellenführer mit 26 Punkten aus 11 Spielen und hat jetzt schon 9 Punkte Vorsprung auf den vierten Platz. Was sehr, sehr gut aussieht. Also ich denke, da können wir uns auch darauf einrichten, dass die U17 dann wieder die nächste Runde um die deutsche Meisterschaft dann sozusagen spielen kann. Das ist schön. Währenddessen die U19 ja 1:4 jetzt gegen Hertha verloren hat am 22.11. und Tabellenletzter ist mit 6 Punkten aus 12 Spielen. Ein Sieg, 3 Unentschieden und 8 Niederlagen stehen da zu Buche. Also da läuft gar nicht. Aber bei U17 und Frauen auf jeden Fall schon ganz gut. Das fetzt ja. Juti. Und jetzt haben wir heute haben wir wieder ein größeres E-Sport-Segment, was uns der Micha eingespielt hat. Ich spiele das mal ein, oder? Oder willst du noch was zu Jugend und Frauen loswerden vorher? Bevor wir dann gleich die große Düsseldorf-Halali machen. Also, dann kommt jetzt hier erstmal Micha mit dem Ende des Monats E-Sport-Update, was er ja beim letzten Mal schon angekündigt hatte, Feuer frei.
Ja, einen wunderschönen, ihr Lieben. Hier kommt die Spieltagszusammenfassung des Monats November. Am Donnerstag, den 13.11., da spielten wir das Derby gegen Dresden und gewannen in 2 Spielen mit 8:5. Gewinnen das Anschlussspiel gegen Karlsruhe ebenso 8:6 und danach auch noch das Spiel gegen Kiel 4:9. In allen 3 Spielen spielte Ali, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, unentschieden. Onur holt die Siege, also eine schöne Kombination. Diese Spiele von diesem Donnerstag gibt es auch in der Zusammenfassung auf YouTube. Den Link würde ich Alex mal mitschicken. Vielleicht könnt ihr den da mal mit reinpacken. Aber auf dem YouTube-Kanal vom 1. FC Magdeburg gibt es das sozusagen nochmal als Zusammenfassung. Ja, im anschließenden Dienstag, 18.11., spielten wir gegen Bochum 7:7 unentschieden, gegen Berlin ebenso unentschieden 4:4. Und das Spiel gegen Hoffenheim ging 9:10 für uns aus, sodass wir uns sozusagen für den anschließenden Sonntag für den zweiten Showdown in Frankfurt qualifiziert haben. An dem besagten Sonntag jetzt, den 23., spielten wir im Achtelfinale gegen Düsseldorf. Ali gewann das Spiel 7:3. Onur 3:5 verloren. Im Gesamten haben wir dann sozusagen gewonnen. Im Viertelfinale dann stand Paderborn uns vor der Brust. Ali gewinnt 6:2, Onur gewinnt 6:1 und wir haben uns sozusagen für das Halbfinale qualifiziert. Im Halbfinale gegen Dortmund spielt Ali 3:3 unentschieden. Onur unterliegt nur knapp mit 3:2. Und ich glaube auch für das neue Spielsystem und ja, generell so wie das jetzt gelaufen ist, fand ich das mega gut. Also die Jungs haben sich absolut gut verkauft. Ja, Top 4, sage ich mal, der ganzen Mannschaften. Am Ende gewinnt St. Pauli den zweiten Showdown. Ja, aber ansonsten so muss man sagen, war das schon eine ganz runde Sache. In der Gesamttabelle steht der 1. FC Magdeburg jetzt aktuell auf Platz 9 mit 22 Punkten von 35 Mannschaften. Das ist schon ja sehr, sehr gut. Ich glaube, die Jungs sind motiviert und sehen dann noch mehr Potenzial nach oben. Deswegen, das wird. Ansonsten, wer mehr Infos braucht, kann da auch gerne auf Instagram gucken. Also die E-Sport-Abteilung hat einen eigenen Instagram-Kanal, den sie auch zu den VBL-Spieltagen ziemlich gut bespielt. Also da gibt es ordentlich Beiträge auch zu den Spieltagen der Profis. Werden da die einen oder anderen Beiträge gemacht. Schaut euch das mal an, das sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich, was die Jungs und Mädels da veranstalten. Ja, genau. An dieser Stelle, ja, hören wir uns dann sozusagen nach dem nächsten Spieltag Showdown und wünsche euch noch eine schöne Aufnahme. Macht's gut.
Merci, Micha. Vielen, vielen Dank. Ja, also den YouTube-Link packe ich natürlich in die Shownotes und den Link zum Instagram-Kanal der E-Sport-Abteilung selbstverständlich auch. Also wer da dann noch mehr Infos braucht oder sich die Sachen nochmal anschauen möchte, möge gerne diese entsprechenden Plattformen dann besuchen. Und dann sind wir schon ganz gespannt auf das nächste Update. Ja. Und es klingt ja auch so, also dass irgendwie alle Bereiche bis auf die erste Männermannschaft eigentlich sich gar nicht so schlecht schlagen aktuell im Verein. Na gut. So, Thomas, jetzt ist es soweit. Jetzt müssen wir über Düsseldorf reden, denke ich mal.
Steht übrigens 4:1 jetzt für.
Steht jetzt 4:1, das ist doch gut.
Ja. Also stand 4:0. Jetzt hat er seinen Elfmeter geschossen, jetzt steht 4:1. Und Zayus hat gerade noch gelb-rot bekommen. Und in der Startelf steht ein gewisser Ado Unaivo
Ach, gucke
bei
einer an.
uns.
Okay. Okay. Also von der Bank in Düsseldorf dann direkt in die. Nee, was gesagt, auf der Bank sitzt er. Nee, der spielt. Ne? Spielt. Ja.
Ja.
Ja. Also sozusagen von der Ersatzbank in Düsseldorf direkt in den Kader der zweiten Mannschaft. Das, ja. Gut. Nehmen wir mal so zur Kenntnis. Ach so, was? Also, wer spielt noch alles von der ersten, also nominell mit? Ist es ein Verstärk-, also andersrum gefragt, ist es ein sehr verstärkter Kader oder ist es jetzt schon eher so die Regionalligamannschaft
Nein.
plus sozusagen?
Naja, also Dugovic, Leipertz, Elzein und Unaivo.
Na, okay.
Bas zähle ich jetzt mal nicht dazu. Ja, genau.
Naja, Leipertz muss man eigentlich auch rausnehmen, würde ich fast sagen. So.
Ja.
Oder?
Ein Regionalligaspieler mit Zweitliga, ja, okay.
Genau, aber hat nicht irgendjemand neulich gesagt, dass der jetzt fest in der U23 sein soll oder nicht für die
Ja,
zweite?
aber der hat ja trotzdem einen Zweitliga-Vertrag unterschrieben.
Ja, das ist
Also,
richtig, ja, das stimmt wohl.
ja,
Ja,
also ist für ihn natürlich eine tolle Situation, ja.
absolut, ja.
In seinem Alter. Also,
Genau.
Zweitliga halt einstreichen, ein bisschen vierte Liga spielen. Geil.
Ja, und dann halt auch noch die jungen Kollegen so ein bisschen anleiten und so weiter. Ja, und sich das eben ganz, ganz ordentlich bezahlen lassen halt. Da hat er jetzt wahrscheinlich an der Stelle erstmal nicht so furchtbar viel falsch gemacht. Und ich meine, ehrlicherweise hat er jetzt der Kollege Leipertz auch jetzt nicht mehr so eine 10-Jahres-Karriere vor sich, ne? So, insofern.
Nee, das sage ich ja. Ja, seine Situation ist für ihn, glaube ich, perfekt gerade.
Ja, genau. So, jetzt haben wir uns aber lange genug um Düsseldorf gedrückt. Jetzt müssen wir es doch ansprechen. Sind ja so ein paar Sachen, die man rund um das Spiel auch nochmal diskutieren kann. Machen wir vielleicht später. Ich muss jetzt erstmal offenlegen, hatte ich vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ich habe das Spiel ja wirklich, also tatsächlich in homöopathischen Dosen gucken müssen. Ja? Also ich habe das Live habe ich nicht gesehen, das ging nicht, das ging aus Gründen nicht. Wir waren am Wochenende unterwegs und ich hatte dann, also es ging, hatte einfach kein Zeitfenster, um mir das Spiel live anzugucken und war da ganz froh drum, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und du hattest mich ja dann schon vorgewarnt und mir gesagt, ich sollte mir noch ein Buch daneben legen, wenn ich das Spiel tatsächlich noch im Real Life gucke. Und das habe ich nicht gemacht. Hab dann aber also die erste Halbzeit habe ich am Stück geschaut. So, und dann brauchte ich erstmal ein paar Tage Pause und habe im Prinzip die zweite Halbzeit dann gestern, so auf gestern und heute, so ein bisschen verteilt und fand die irgendwie, also vielleicht lag es an der Tagesform, das weiß ich nicht, aber fand die irgendwie auch besser als Halbzeit 1. Aber insgesamt. Ja, weiß ich nicht, habe ich Fragen. Ich habe zum Beispiel, jetzt fange ich ein bisschen von hinten an und da müssen wir jetzt nicht gleich drauf eingehen, können wir später machen. Aber ich habe zum Beispiel eine Frage, also die Frage, wie das 2-1 eigentlich fallen kann. So. Also
Oh.
in welcher Welt das funktionieren kann, dass das, also so, keine Ahnung. Aber das sind jetzt erstmal so meine drei kurzen Aussagen zum Spiel. Und jetzt bin ich nicht
Also
so richtig sicher, wie wir das anfassen. Was?
aber das Gleiche gilt ja im Grunde genommen fürs 1-1 auch. Also das ist ja,
Das
kannst
1-1
ja schon mal.
von Hercher.
Ja, ist 1-0. Oh Mensch, komme ich mal aufs 1-1. Das Gleiche gilt ja fürs 1-0 auch. Also. Aber kannst ja mal Bildschirm freischalten, dann
Ach
können wir
ja.
noch mal ein bisschen,
Oh, ich muss das mal anders einstellen, dass das gleich geht bei dir. Warte mal.
können wir ja noch mal ein bisschen reingucken. Ich möchte aber vorher noch mal eine Aussage unseres derzeitigen Cheftrainers von der Pressekonferenz einspielen,
Ja,
weil ich
unbedingt.
fand das, ja, witzig will ich nicht sagen, weil witzig war es nicht, aber ich fand es spannend und schon, ja, weiß ich nicht, was dann so passiert ist. Ich spiel's einfach mal ab, was ich da meine, und dann können wir mal kurz drüber sprechen.
Na los.
Wenn ich mich so umschaue, da war das zu den Zeiten, wo hier so Fußball gespielt wurde, natürlich anders. Ne? Also Linksbeiner hat die Elfe und hat auf der Seite gespielt mit einem Fußflank. Flank, ganz lang nur Flank. Mit
Oh,
Zeit
das ist nicht,
ist nicht
Thomas,
mehr,
das ist nicht,
Zeit
das
ist
ist nicht zu,
vorbei,
warte mal, das ist nicht zu verstehen. Mach bitte noch mal, mach das
na
bitte noch
gut, also pass
mal.
auf, es geht darum, alles gut, kannst du verkürzen. Also es geht darum, Alexander hat auf der Mittag-PK vor dem Spiel gesagt, auf die Frage, warum bei uns ein Linksfuß rechts und ein Rechtsfuß links offensiv spielt, hat er dann so, fing er dann so an, über Flanken zu sprechen. Und früher war es eben so, dass ein Linksfuß auf der linken Seite immer geflankt hat. Und das ist ja heute nicht mehr so. Das Fußballspiel heute ist anders. Das ist so nicht mehr zu machen. Und man flankt schon noch, aber eben bei weitem nicht mehr so häufig, wie das früher der Fall war. Und heute ist es ja auch so, dass man dann eben, wenn ein Linksfuß von rechts nach innen geht, dass man dann ja durchaus, dass der Ball ja durchaus auch mal hinten im langen Eck einschlagen kann, wenn er den Ball reingibt. Vor dem Hintergrund dieser Aussage musste ich ja ein bisschen schmunzeln. Also Schmunzler 1 war, ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir diese Saison ein Tor geschossen haben, wo ein Ball von links hinten oder von rechts reingelaufen, hinten links einschlug oder von links eingelaufen, hinten rechts einschlug. Fällt mir jetzt spontan kein Tor ein, was wir so gemacht haben in dieser Saison.
Ja, okay, und
Und das,
so viel musstest du dir nicht erinnern, so viele Tore haben wir nicht geschossen.
genau. Und das zweite ist, naja, mit den Flanken, so sinngemäß klang das für mich so auf der PK, dass das so ein bisschen, ja, so nach dem Motto, Leute, bewertet dieses Thema mit Flanken mal nicht über, das ist nicht ganz so wichtig. Vor dem Hintergrund fand ich schon ganz spannend, dass wir unsere beiden Gegentore gegen Düsseldorf nach Flanken kassieren. Das zweite Tor dann sogar mit einer Flanke von rechts, von einem Rechtsfuß. Also genau das, was Patrick Sammer ja sagt, dass das eben nicht mehr so der Fall ist, genau das passiert gegen uns. Jetzt ist für mich so wirklich die Frage, also dass wir es offensiv mit den Flanken nicht so beherrschen, das sieht man ja jedes Spiel. Dass wir es defensiv nicht so beherrschen, hat man jetzt gegen Düsseldorf sehen dürfen. Da kommt für mich so wirklich mal die Frage durch, trainieren wir das überhaupt? Also sowohl offensiv als auch defensiv. Weil wenn ich mir das Verteidigungsverhalten bei beiden Treffern angucke, muss ich
Ja.
sagen, frage ich mich
Ja.
schon, ob wir solche Sachen überhaupt im Trainingsportfolio haben. Jetzt kann man. Fangen wir, können wir ja mal anfangen, mal so ein bisschen erstmal auf zwei Szenen zu gucken, die beim Bericht des MDR gezeigt wurden zu Beginn. Jetzt müsstest du was sehen.
Na, ich
Das
sehe eine herzliche
ist der Spielbericht.
Begrüßung zwischen Herrn.
Genau, das ist der Spielbericht von Sport im Osten. Geht bei
Ganz
10.
kurzer Einschub, kannst sofort weitermachen. Weißt du, was mich richtig kolossal nervt, wenn ich FCM-Spiele gucke? Dass die alle immer nur von
Nein.
Patrick Sander als Trainer sprechen. Und ich habe es doch immer so, also ich habe das so verstanden, dass Sander und Ibold ja gleichberechtigte Trainer sind, oder?
Ja, das Ja.
Oder ist es jetzt so, also oder ist die Konstellation wegen der Lizenzfrage sozusagen so, dass Patrick
Das wird es
Wanner
wahrscheinlich sein, ja.
Cheftrainer ist und Pascal Ebold halt nicht? Mir fällt das jedes Mal auf und denke mir so, naja, aber eigentlich sind die ja beide verantwortlich. Und okay,
Ja,
aber gut,
ja.
fiel mir jetzt bloß gerade
Aber
ein, weil es
rein.
gerade passte.
Ja,
Ja.
aber das mit der Lizenz, glaube ich, dann nicht unwesentlicher Faktor. Ja.
Okay,
So,
so, zurück zu Lück.
also
Genau.
fangen wir mal an. Der MDR zeigte dann, hat er ja hier auch zwei Szenen in petto, die so für mich so die erste Halbzeit einfach wunderbar widerspiegeln. Also, so geht los bei 10 Sekunden. Jetzt sieht man am Anfang so erste Szene von Düsseldorf. Also erstmal Grieb, wunderschön den Ball verloren. Ja, dann dieser Gewaltroller von Düsseldorf. Ja, also wirklich ein grandioser Schuss, muss man wirklich sagen. Überragend. Also, und dann unsere erste Annäherung ans Tor, nennen wir es mal so. Auch das, ja, so bezeichnend für das ganze Spiel. Das ist irre. Also, ich glaube, das war so wirklich, dass diese beiden Szenen spiegeln wunderbar die erste Halbzeit wieder. Also, ich habe selten, selten, wirklich selten ein Spiel mit Magdeburger Beteiligung gesehen, was von beiden Mannschaften. Also, das geht. Ich nehme da Düsseldorf voll mit rein. Das war die ersten 45 Minuten, war das ein absolutes Scheißspiel.
Ja, das stimmt wohl. Das
Von
stimmt wohl.
beiden. Das war ein Witz. Sorry. Also da haben es zwei Mannschaften nicht hinbekommen, Bälle über 4, 5 Meter zum Mann zu spielen. Bälle irgendwo ins Nichts gespielt, wo keiner war. Und so weiter und so fort. Ballverluste vom Allerfeinsten. Also das war von beiden Mannschaften wirklich ein richtig, richtig grottiges Fußballspiel und zur Halbzeit hätte es eigentlich 0:1 gegen beide stehen müssen.
Ja, das stimmt.
Also es war wirklich, also Düsseldorf kam da auch zum Tor wie die Jungfrau zum Kind. Also das ist wirklich, das ist, Alter, ich habe gedacht, ich bin jetzt halt mit 12. Wirklich, also ich will nicht wissen, wie sich dieses Spiel im Stadion angefühlt hat. Also das ist, ich glaube, das ist ja nochmal eine Ecke schlimmer. Es gab ja dann aus Gründen, wo wir dann nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen, wahrscheinlich, gab es ja dann keine Stimmung. Also es war sehr, sehr ruhig auch im Stadion. Und ich glaube, wenn du dann auch noch im Stadion bist, es ist nicht ganz so schönes Wetter.
Ja.
Und dann musst du dir so eine Gurke da unten angucken. Von beiden. Also, das ist ja hier, ist ja abenteuerlich hier. Also
Na, du bist jetzt bei diesem Torabschluss
zehn Meter. 10 Meter frei steht. Übers Tor.
Ja, das ist jetzt aber Düsseldorf
Das
hier.
ist Düsseldorf, ja.
Ach.
Alter Verwalter, ist das schlecht. Ja, so und.
Eine Sache, die mir, ich weiß nicht, ob du darauf noch kommst, aber Spielaufbau Reimann, weiß nicht,
Ja,
ob
komme
du
ich
da noch was
gleich.
zu
Ja,
sagen willst.
gleich.
Okay, alles klar.
Genau.
Dann halte ich mich erstmal noch zurück.
Ja, also. Genau, also das war ja wirklich. Und dann eben auch wirklich, da wollte ich jetzt gerade drauf kommen, was auch sehr, sehr auffällig war. Düsseldorf hat ja scheinbar wirklich die Marschroute gehabt. Gegnerische Hälfte ist Lara.
Ja.
Also nach dem Motto, naja, wenn Reimann den Ball hat, wir greifen da nicht an. Wir lassen ihm den. Magdeburg wird schon sehr statisch sich verhalten im Angriffsbereich. Und das war ja auch so. Also Dominik
Genau.
Reimann war tatsächlich in der Situation, zwar gab es so, ich habe drei oder vier Situationen waren es, glaube ich, in der ersten Halbzeit, wo Reimann gefühlt 30 Sekunden den Ball am Fuß hat.
Genau.
Weil er einfach nicht weiß, wohin spielen soll.
Das wollte ich gerade mit ansprechen. Also gut, dass du es sagst. Fand das auch total krass. Ich habe halt so gedacht, warum holt denn sich da keiner einen Ball ab? Also vielleicht ist das erklärbar und du kannst mir dann gleich sagen, woran das liegt. Aber also genau das, was du sagst, Reimann mit dem Ball am Fuß, Düsseldorf presst nicht und der FCM bewegt sich nicht. So, und dann steht er da und ich dachte so die ganze Zeit, also ich würde doch Lust haben wollen, den Ball zu haben und dann hole ich mir den vielleicht mal ab. Und da ist jetzt die Frage, die ich habe und die ist ernst gemeint. Und so, ist das eine taktische Vorgabe zu sagen, okay, wir warten auf den langen Ball von Reimann, der dann irgendwo hinspielt? Oder ist das einfach nur eins der Symptome, die so ein bisschen der Sargnagel auf unsere Saison sind, dass da irgendwie offensichtlich keiner Lust hat, mit dem Ball am Fuß irgendwas zu machen? So, also wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich glaube, das ist gerade hier, wie war das, Angst fressen Seele auf.
Okay, ja, okay, also,
Ich glaube,
okay.
das ist glaube ich gerade, wir haben vielleicht ein, zwei Spieler auf dem Platz gerade, die noch vom Kopf wahrscheinlich so in Anführungsstrichen frei sind, dass sie sich da auch einen Ball holen. Da würde ich Ulrich dazu zählen, der durchaus auch mit Ball am Fuß immer mal noch irgendwie eine Idee hat. Und mit ganz, ganz wenigen Abstrichen würde ich dann noch Barış Artık da dazu nehmen, wobei auch er mir in dem Spiel überhaupt nicht gefallen hat. Vor allem auch, schade, dass man es jetzt hier nicht sieht. Ich wollte, es geht es gleich ins 1-0. Das schade, dass der MDR da schon so weit vorspringt. Das ist jetzt bei 1 Minute 25. Da fehlt mir nämlich, bei diesem Tor fehlt mir nämlich auch die Betrachtung von Barış Artık in der Szene. Er verliert da an der rechten Außen, also an der rechten Außenbahn von Düsseldorf. Ich rede jetzt mal von Düsseldorfs Angriffsrichtung. Verliert Barış Artık einen Zweikampf. Ist robust geführt. Ja, der Gegenspieler hat auch die Arme so ein bisschen im Rücken. Ist ein robuster Zweikampf. Es ist halt, ja, Fußball ist Kontaktsport, da gab es Kontakt. Leider Gottes heißt bei uns scheinbar, dass immer wieder die Marschroute, wenn Kontakt, dann sofort fallen. Artig fällt. Und anstatt aufzustehen und nachzusetzen, ja, gehen die Arme wieder zur Seite, es wird wieder rumgemeckert. Und der Düsseldorfer läuft mit Ball einfach weiter. Und du siehst ja jetzt an der Position, wo er steht. Das ist, glaube ich, immer, das ist der gleiche Spieler, glaube ich, gewesen, der gegen Barış Artık den Zweikampf geführt hat. Es ist irre, dass der da immer noch am Ball ist. Also
Ach,
der Zweikampf war
der
vorher,
ballführende Spieler ist das. Krass, okay.
ja, der Zweikampf war vorher hier irgendwo, hier hinten war der Zweikampf, hier so, hier. Und dann lief der einmal mehr oder weniger quer über den Platz und auch so, also, ja, Zweikampf überbewertet. Ja, also, warum soll ich im Mittelfeld Zweikämpfe führen? Also, wenn ich mir diese Abstände, wenn ich mir, guck dir einfach mal diese Abstände an.
Ja, aber auch da, also ja,
Zu den
d'accord.
Spielern, also,
Also ja,
boah.
aber das gilt auch wieder für beide. Also es gab sozusagen auch in der ersten Halbzeit so ein paar
Ja.
Szenen, wo, glaube auch Ulrich dann so ein bisschen so wie die warme Messer durch die Butter da durchmarschieren konnte und auch nicht wesentlich gestört wurde oftmals. Und hier genauso, ne? Und eine Sache zu Artig noch, das wollte ich, glaube ich, letzte Woche schon sagen. Aber also ja, aktuell bei den Spielen, also wenn ich mir die Spiele so angucke und mir Barış Artig so angucke, geht mir eine Sache durch den Kopf. Oder wieder durch den Kopf, die mal so ein bisschen durch den Blätter- und Social-Media-Wald rauschte, als der ursprünglich mal verpflichtet wurde. Und da war, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und vielleicht erinnere ich das falsch, aber ich erzähle es mal und dann kannst du sagen, ob du das auch so im Hinterkopf hast. Aber ich meine mich zu erinnern, als Barış Artık geholt wurde, dass Leute da gesagt haben, naja, schon ein geiler Kicker, also kann schon Fußball spielen, aber ist eben einer, wenn es läuft, geil. Und wenn es aber nicht läuft, dann geht er mit der Mannschaft auch eher unter und ist jetzt nicht so derjenige, der dann in einer schlechten Situation so den Unterschied macht, dass er die Mannschaft dann sozusagen wieder rauszieht. Das war etwas, was man, meine ich, etwas, was man sich über ihn erzählt hatte und ich finde, das sieht man jetzt so ein bisschen. Also der ist jetzt ein paar Jährchen älter und ist auch das Gesicht der Mannschaft und das stimmt auch nicht zu 100%, weil er halt auch viele Sachen probiert. Ich finde aber schon auch, also was mir auch auffällt, ist, der hat momentan wieder ganz, ganz viel mit sich selbst zu tun. So und ist relativ schnell,
Total.
relativ eingeschnappt und so. Und dann denke ich mir so, genau in der Szene, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, denke ich mir so, Junge, spiel weiter. Hier geht's um Dinge. So, das ist jetzt gerade wichtig einfach, ja. Und ich glaube, gab es nicht in dem Düsseldorf-Spiel auch irgendeine Szene, wo er irgendwie um den Strafraum rum dann irgendwann mal umgefallen ist und da einfach liegen blieb und seine eigene Mannschaft einfach weiterspielte, weil alle irgendwie wussten, okay, das ist jetzt nur Show oder so. Ich meine, das war auch in dem Spiel,
Habe ich jetzt gar nicht mehr, hab ich jetzt gar nicht mehr vor Augen. Ja.
aber kann sein. Aber zurück zu deiner Szene und dem
Ja,
Tor,
also,
was
und
wir uns jetzt
dann,
angucken.
wie gesagt, dann geht der Ball halt hier rüber. Also, der läuft halt einmal quer über den Platz, mehr oder weniger. Ich meine, wenn man überlegt, von hier bis da und bis von hier bis da war der Abstand zum Ball so.
Okay.
Also, vollkommen krass. Also, so nach dem Motto: Wow. Zweikampf. So. Ja. So. Dann gehen wir mal weiter. So, dann kann er immer noch laufen. Läuft, läuft, läuft. So, und jetzt achte mal hier. Also, das ist halt auch wieder so eine Szene. Rayon Grieb. Ja,
Wir sind
so
jetzt
nach dem
bei
Motto.
1:31 in dem YouTube-Video hier.
So, und weiter. Und ich laufe nebenher. Und das ist auch richtig geil. Also, das ist wirklich, das ist krass. Achte mal drauf. Der Düsseldorfer jobbt jetzt gleich ab. So, und das ist ja nur auch, das ist ja jetzt keine große Bewegung, wo du sagst, das ist ein geiler Trick oder so. Der stoppt einfach nur. So, und dann gucke mal, was Grieb jetzt macht. Warte, jetzt. Macht noch zwei Schritte. Ach nein, was soll ich denn da hingehen, ja? So. Und dann kann der die Flanke, Thema, Flanke, ja, kann der die spielen jetzt. Und wenn man das jetzt sieht,
Jetzt hat der
im
erstmal
Moment der Flanke,
mehr Platz, als er in der zweiten Liga haben sollte für seine Flanke da an der Stelle.
also
Ja.
das ist schon abenteuerlich wieder, ja. Also das ist kein Zweikampfverhalten, das ist nicht mal Alibi. So, dann hast du eigentlich in der Mitte, finde ich, eine gute Zuordnung.
Ja.
Die Leute stehen an den Männern dran, das passt. So, und dann geht die Flanke, wenn man das jetzt sieht, die Flanke geht ja, wird dann hier abgefälscht. So, und dann passiert hier eben der Fehler. Müller macht einen Schritt nach vorne und der Düsseldorfer läuft halt einfach durch. So, und dadurch geht er hinten rein. Aber ich frage mich hier, ich sage nicht, dass es ein Torwartfehler ist. Darum geht es mir nicht. Aber ich finde schon, wenn der Ball aus 1,5 Metern Entfernung nach einer Flanke mit dem Fuß ins Tor gespielt wird, frage ich mich, wo ist der Torwart? Also ich finde schon, Dominik Reimann könnte hier entschlossen auch zum Ball gehen und nicht darauf warten, dass der Ball runterkommt und der Düsseldorfer dann den Abschluss sucht.
Stimmt. Ja.
Also ich finde schon, das ist auch wieder so ein bisschen, könnte man entschlossener als Torwart rausgehen oder zum Ball gehen, in meinen Augen. Er ist nicht schuld am Tor, um Gottes Willen, das will ich damit nicht sagen. Aber ich finde schon, das sieht nicht gut aus.
Weißt du,
Da
wer da
kann man,
gar nicht,
glaube ich,
ja?
konstant, also da kann man, glaube ich, ein bisschen, ja, besser hingehen, finde ich.
Weißt du, wer da in meinem laienhaften Auge auch gar nicht gut aussieht? Tobi Müller.
Ja, da habe ich ja, lässt er seinen Gegenspieler schön laufen im Hintergrund.
Ja, also
Nicht gut.
worauf spekuliert er da, auf eine Abseits oder was ist da die Situation? Weil der hat doch,
Ja,
der,
ich,
also
ja,
der sieht
ich.
den ja, der hat den, also, weißt du, der ist ja auf Tuchfühlung, der weiß ja, er hat einen Gegenspieler. So, und dann kommt die Flanke, und
Aber
warum
da war
zum
das
Teufel
Abfälschen
mache ich einen Schritt nach
ursächlich.
vorne an der Stelle? Das verstehe ich gar nicht.
Da war das Abfälschen ursächlich, glaube ich.
Ach so, okay.
Die Flanke hätte einen etwas anderen Winkel gehabt, glaube ich, wenn der Ball nicht von, ich glaube, Herrlicher war es, mit dem Kopf dann noch
Also,
abgefälscht wird.
okay. Na, dann will ich nichts
Also
gesagt haben. Okay.
trotzdem glaube ich aber auch, bin ich auch der Meinung, na ja, kann man, glaube ich, ein bisschen konstant, kann man, glaube ich, dranbleiben, konsequenter. So, dann hatten wir mal eine Szene, die Kasten mal dann wirklich gut hält, finde ich. Macht Herrscher auch richtig stark. Mit dem schwachen Linken.
Ja,
Ja, also
der
nicht.
muss ein Stück höher, dann ist der drin, schlägt er ein. So, weißt
Aber das ist auch richtig gut gehalten. Muss man auch sagen, also schöner Abschluss, schönes Tor von beiden, schöne Parade von beiden, schöne Szene einfach, ja.
du?
Ja, so, naja, und dann, ja, ich meine, was hier in dem Spielbericht ja noch fehlt, sind ja auch noch die Szenen von Falko Michel in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit, wo er beide Male den Ball da auflegt, wo dann Düsseldorf einfach zu blöd ist. Da im 1 gegen 1 gegen Dominik Reimann da, einmal läuft das schlecht, der Stürmer, einmal lässt er sich dann noch ablaufen. Also da haben wir auch riesen, riesen Dusel schon gehabt, dass jetzt da nicht schon klingelt. Was mir auch überhaupt nicht gefallen hat, war, du kriegst in der ersten Halbzeit, ich glaube, es waren 3 oder 4, vielleicht sogar 5 Freistöße so in mittelbarer Strafraumnähe. Und wir werden von Freistoß zu Freistoß ungefährlicher. Und ich möchte wirklich gerne mal wissen, was soll dieses bescheuerte Armgehebe? Das sieht bei uns überragend aus. Also wenn ich da sehe, wie Barisch und Rayon Grieb da stehen, vorm Freistoß, der eine hebt den linken Arm, der andere hebt den rechten Arm, sieht gut aus, sieht super aus. Wirklich sieht super aus. Wenn dann die Freistöße noch schön wären, dann würde ich ja gar nicht sagen. Aber dieses Arm und dann solche Reingaben, weißt du, wo ich mir denke, ja, wozu hebt ihr eigentlich einen Arm? Also haut doch die Dinger lieber vernünftig rein, anstatt deinen Arm zu heben. Also ich weiß, da sind wahrscheinlich, stecken irgendwelche Kommandos wahrscheinlich hinter, aber ich finde das, wenn ich dann solche Graupen da reinschlage, dann kann ich mir das auch schenken. Also ganz ehrlich,
Ja, das stimmt.
dann machen wir viel zu wenig draus. Aber das zieht sich ja, das ist ja schon seit Jahren so. Das ist ja kein Phänomen, was wir jetzt seit 3 Spielen haben. Das zieht sich ja schon seit 3, 4 Jahren durch, dass wir aus solchen Standardsituationen einfach gar nichts machen. Und es ist halt einfach auch krass, dass wir, wie schlecht wir da einfach sind. Und ja, naja, dann gab es ein paar Abschlüsse. Ich finde schon in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, wie du
Ja,
das fandest, ich
fand
fand in
ich
der
auch.
zweiten Halbzeit war das dann schon ein Ticken zielstrebiger. Aber letzten Endes muss man eben auch sagen, bis auf das Herrscher-Ding, den wir ja gerade gesehen haben, war jetzt Kastenmeier, glaube ich, aber auch nicht wirklich gefordert.
Nee, das erinnere ich auch so. Ja, dann gab es ja diese eine, dieses eine geile Szene kurz vorm Ausgleich dann von Zukowski, wo ich auch so denke, was zum Teufel tust du da eigentlich und warum drückst du den Ball nicht einfach über die Linie? So, genau. Naja, und ich fand das aber generell, das fand ich eigentlich in der ersten Halbzeit auch schon, dass wenn sozusagen der FCM dann mal ins Spielen kam, dann, also gelang es durchaus, sich sozusagen an den Strafraum da zu kombinieren. Das sah zum Teil auch ganz okay aus. Nur dann ist es eben vorbei. So, das ist eben vorbei und das war in der zweiten Halbzeit ein bisschen, da ist die Szene. Das war in der zweiten Halbzeit so ein bisschen besser, aber das ist einfach wirklich die Geschichte unserer Saison halt eklatant, dass du sozusagen dann einfach, naja, also wir sind sowas von dermaßen absolut ungefährlich. Also wenn Fußball entschieden wird darüber, wer irgendwie sich schöner in den Strafraum kombinieren kann, dann wären wir ganz vorne dabei. Aber das reicht ja nicht. So, und genau. Insofern war
Nee,
jetzt halt nicht
das
alles,
reicht.
nicht alles schlecht. Das ging spielerisch schon an der einen oder anderen Stelle, war das schon gefällig. Nur du musst dann eben irgendwann auch mal ein Tor schießen und dir auch mal einen richtigen Abschluss irgendwie erarbeiten, der dann auch mal aufs Tor geht. Aber das sagen wir jetzt schon die ganze, also seit Wochen. Ich habe so das Gefühl, dass wir irgendwie, naja, hier permanent das Gleiche erzählen. Aber es ist ja auch immer die gleiche Problematik letztlich, ne?
Aber ich frage mich halt auch wirklich, und damit will ich die zweite Halbzeit nicht schmälern, aber ich frage mich schon auch, weil wenn man dann die letzten 5 Minuten nach dem Ausgleich sieht, frage ich mich schon, lag es jetzt wirklich daran, dass wir so gut waren? Oder lag es daran, dass Düsseldorf mit dem 1-0 im Rücken einfach gesagt hat, komm, wir verteidigen jetzt hier bloß? Weil nach dem 1-1 spielte ja die letzten 7 Minuten nur noch Düsseldorf.
Richtig, ja.
Und die haben ja dann dieses 2-1 auch dann erzwungen, mit ihrer Art und Weise zu spielen, weil sie haben uns dann schon ordentlich beschäftigt und wir kamen ja kaum nach hinten raus. Und deswegen frage ich mich schon, lag denn dieses vermeintlich gute Spiel vorher, lag es an uns? Oder lag es daran, dass Düsseldorf es zugelassen hat? Weil wenn, wie gesagt, wenn ich mir die Schlussphase angucke nach dem Ausgleich, komme ich eher zu dem Schluss, wenn die so gemacht hätten, wenn die die ganze Zeit so gespielt hätten wie nach dem 1-1, dann wären wir nie über die Mittellinie gekommen. Um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Also ich finde schon, also ich frage mich da schon, inwieweit es der zu dem Zeitpunkt auch herrschende Spielstand da auch eine Rolle zu beigetragen hat, dass wir eben so gespielt haben oder dass wir so ins Spiel gekommen sind. So, dann das 1-1, ja, das ist dann klar, ist natürlich für Düsseldorf mega unglücklich, für uns ein bisschen glücklich, aber wie sagt man so schön, das muss man halt auch erzwingen.
Ja,
In dem Fall.
aber da sind wir uns schon einig, dass das ein klassisches Eigentor ist. Ja, so. Also
Das ist ein klassisches
weil
Eigentor.
Herrscher
Gemeinsam
ja,
Herrscher werden das Tor. Ja.
der hat ja an keiner Stelle irgendwie die Intention gehabt, den Ball aufs Tor zu bringen, sondern er wollte den in die Mitte
Nö,
spielen.
nö. Nö,
So.
ist ein Eigentor. Das war aber gut rausgespielt.
Absolut, genau. Ja.
Das war ein schöner Angriff. Das war super rausgespielt. Das Tor war dann auch aufgrund der Spielanteile, finde ich, auch verdient. Den Ausgleich machst du halt nicht irgendwie aus dem Nichts heraus, sondern
Ja.
das Tor ist schon verdient.
Ja, finde ich auch.
Und dann musst du das Ding halt einfach mitnehmen, ja.
Ja, da
Dann
muss.
musst du dieses Ergebnis einfach mitnehmen. Und das ist ja genau das Gleiche wie gegen Fürth im Heimspiel. Es ist schon beeindruckend, wie in Anführungsstrichen doof wir uns dann in der Phase noch anstellen und uns diesen Punkt noch nehmen lassen.
Ja, vor allem bei der, also wir gucken da gleich nochmal drauf. Das ist jetzt auch meine frischste Erinnerung, weil es mit die letzte Szene ist, die ich noch im Kopf hatte. Also, ja, also die Art und, ja, also ich bin da, mir fehlen so ein bisschen die Worte tatsächlich, aber ja. Das waren ja, also hier kommt jetzt gleich, ne? Das waren ja 3 gegen 2, also wir haben da sozusagen auch noch Überzahl und dann gibt es da zwei Düsseldorfer Spieler, die uns da den Ball reinlegen, das fand ich schon krass. Aber gut, okay, mach mal weiter hier noch.
Jetzt kommt ja noch diese Szene aus der 93. Minute,
Die auch haarig war.
wo Düsseldorf einen Freischuss hat. Und wir regen uns ja immer auf, dass unser Torwart zu oft auf der Linie klebt. Ja, in der Szene sehen wir halt, warum. Ja. Also, das ist auch schon, ich weiß nicht, da fehlen mir auch so ein bisschen die Worte. Ich finde, ganz ehrlich, ein zweitiger Torwart, wenn er da so hingeht, dann, ey, dann darf nicht er umfliegen, dann müssen die drei vor ihm
Ja,
wegfliegen.
richtig, sehe ich auch so.
Da
Ja.
müssen die drei, die vor ihm da sind, da müssen die wegfliegen. Und wenn du das siehst, da haben wir ja schon mächtig Dusel, dass das Ding nicht reingeht. Und dann reicht, und jetzt kommt das Tor. Also das ist ja auch wieder, wo ich mir denke, ey, wieso?
Genau,
Also das
wieso?
ist einfach ein langer Schlag. Ja, dann bringt der Ball ja auf. Also auch da frage ich mich wirklich, wenn man das jetzt so sieht, schade, dass man das von der Kameraposition jetzt nur so sieht. Aber das ist ja eigentlich auch eine Situation. Also wieso steht der erstmal näher Richtung Tor als der?
Also
Verstehe ich nicht.
Genau. Also der
Also der
Düsseldorfer
Düsseldorfer
Spieler, der
war
letzten Endes flankt, steht jetzt näher zum Tor als der Abwehrspieler, ne? So.
Also in der Szene jetzt hier, warum steht der Düsseldorfer näher zum Tor? Warum ist unser Abwehrspieler da nicht hinter ihm oder vor ihm, wenn man das in Richtung unseres Tores guckt? So. Ja, dann Aufsetzer, dann ja, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, was Mathiesen da macht. Also er kann den Ball überall hinköpfen. Er köpft ihn jetzt aber dahin, wo der einzige Düsseldorfer, der in der Nähe ist, hinlaufen kann.
Genau.
So, dann nimmt er Itten auf, geht hin. Und dann ist eigentlich klar, was jetzt kommt, ja. Also, wenn man die Szene jetzt so sieht, ist doch eigentlich völlig klar, was jetzt kommt. Er kann den Ball nicht zurücklegen. Das Einzige, was er vielleicht machen könnte, wäre ein Dribbling. Das ist aber Quatsch, wenn du eine Situation hast, wie da jetzt. Er hat draußen einen Gegenspieler und dann könnte auch Gnacker im Zweifel noch rausrücken. Also er würde im Dribbling da wahrscheinlich gar nicht durchkommen. Deswegen ist das Einzige, was er machen kann, als Rechtsfuß von rechts, Hüstel, flanken.
Aber Flanken sind Lava, haben wir gelernt. Ist auch der Sinn
Flanken
und
sind
Zweck.
Lava, ja. Aber
Genau.
ja, bei uns, beim Gegner nicht, bei
Achso.
uns. So. Und dann schlägt er die Flanke und dann ist eigentlich auch, und dann ist auch, verstehe ich hier auch nicht, Mathiesen ist dran und dann auf einmal nicht mehr.
Genau. Ja, genau.
So, und dann muss man sagen, also da trifft Dominik Reimann so mal gar keine Schuld,
Nee,
um
ach Gott,
Gottes Willen.
nee.
Also überhaupt nicht. Das ist
Ist einfach ein guter
aber
Kopfball.
auch, ja, also auch bei aller Kritik da in der Szene an Mathiesen, der da, finde ich, schon auch eine nicht geringe Aktie an diesem Gegentor hat. Erst bei der schlechten Klärung, dann jetzt hier beim Zweikampfverhalten gegen Itten. Aber sag bitte mal was zu diesem Kopfball.
Ja, super Kopfball. Kann man, ja,
Der
super.
Itten ist in der Rückwärtsbewegung, bringt in der Rückwärtsbewegung und drückt den Ball dann auf den falschen Fuß von Reimann. Das ist, also, Alter! Ja.
Was kostet denn der so, der Itten?
Ey.
Hat er Lust im Sommer, hat er Lust im Winter vielleicht ein hässliches rotes Trikot gegen ein hübsches blau-weißes zu tauschen? Das wäre mal was.
Also, der Kopfball ist ja mega, ja. Also, das ist ja wirklich, Alter!
Naja, und die Flanke auch.
Nervo!
Also ich meine,
Also wirklich.
die Flanke fällt ihm natürlich auch genau so auf den Kopf, wie sie ihm auf den Kopf fallen muss. Also auch die Flanke ist gut. So muss man
Die
ja
Flanke
schon.
ist auch stark, ja, aber
Ja.
dieser Kopfball, ey, im Rückwärtslaufen, dann, also rückwärts dann springen und dann trotzdem den Ball so zu drücken, geil. Also, richtig scheiße, dass das gegen uns ist, aber ein richtig tolles Kopfballtor. Also, wirklich. Ja, und dann gehst du am Ende. Jetzt kann man immer drüber reden. Ich finde diese Diskussion halt immer schön, verdient, unverdient. Wer am Ende ein Tor mehr schießt, gewinnt und das zählt.
Kaching.
Und ich finde auch, aufgrund der letzten, also aufgrund dessen, dass Düsseldorf nach dem Ausgleich dann gesagt hat, okay, jetzt investieren wir mal richtig was und in diesen 7 Minuten nach diesem Ausgleich, ja, die in meinen Augen dann in der Phase auch die bessere Mannschaft war. Also wir haben ja gar nichts mehr zustande gekriegt nach dem Ausgleich. Du hattest ja das Gefühl, wir sind in Führung gegangen und ruhen uns jetzt aus und versuchen jetzt die Führung zu halten. Und dann war diese Drangphase, die sie da hatten, auch mit dem Freischuss vorher schon, wo wir richtig Masel hatten, dass der an die Latte geht und nicht reinfällt. Der Kopfball da, wo Reimann da rausgeht und am Ball vorbeisegelt. Da ist dann dieses Tor am Ende. Ich finde, nicht unverdient. Ja, und wenn du dich so blöd anstellst und
Ja.
dir dann auch zu dem Zeitpunkt, wo du den Ausgleich machst, verdienten Punkt halt so wieder nehmen lässt, ja, dann bist du halt doch komplett selber schuld. Also da brauchen wir jetzt nicht von Fußballgott und keine Ahnung was sprechen und von Pech. Also 7 Punkte nach 13 Spielen ist kein Pech mehr.
Ja, vor allem sind ja nicht nur 7 Punkte nach
Also.
13 Spielen, es sind ja auch 10 von 13 Spiele ohne eigenes Tor und dann nehme ich Düsseldorf mit
Ja.
rein, weil das Eigentor zählt für mich nicht. So.
Naja, ist auch ein Tor auf unserer Habenseite, ist also von daher.
Ja gut, aber es ist jetzt nichts, was wir, also, na warte mal, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ach na gut, dann sind es halt nur 9 von 13 Spielen, wo du halt keinen eigenen Treffer
Aber es
landest.
ist ja trotzdem abenteuerlich.
Das ist irre. Überleg mal. Also in 9 von 13 Spielen triffst du das Tor nicht. So. Gewinnst dann 2 Spiele, nämlich gegen Münster und gegen Dynamo Dresden. Und ansonsten siehst du hier einfach nur Niederlagen. 7 Punkte jetzt, wie gesagt, 6 Punkte Rückstand aufs sicher rettende Ufer. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Und naja, jetzt hat ja Kollege Geissert schon erklärt, dass es jetzt im Winter dann auch Geld geben wird für, oder das Geld zur Verfügung stehen wird, sehr wahrscheinlich dann für so Verpflichtungen und so. Und wir hatten dann halt in unserer Podcast-Gruppe ja dann auch schon eine ganz interessante Diskussion dazu, ist das jetzt eigentlich der richtige Weg oder halt nicht. Und Und ich weiß nicht so genau, ob man sich nicht vereinseitig, aber vielleicht, naja, hat die Vereinsführung da eine andere Idee, aber ob man sich da nicht langsam einfach ehrlich machen müsste, sollte und sagen müsste, Leute, es geht jetzt eigentlich gerade aktuell nur noch um den Relegationsplatz. So. Und wenn dann nachher mehr rausspringt, weil du halt einfach vielleicht eine geile Serie startest oder da im Kopf irgendwelche Schalter umlegst und so weiter, cool, aber realistisch, vom heutigen Standpunkt aus, am, was haben wir heute, 26. ja, 26.11.2025, deutet hier alles mit ganz, ganz großen, dicken Pfeilen Richtung dritte Liga. Und ich finde, diese Situation könnte man auch erstmal anerkennen und irgendwie annehmen und sich danach richten. Und ja, jetzt ist so ein bisschen die philosophische Frage: Tankst du jetzt halt nochmal Geld in den Kader und holst noch ein, zwei Spieler in der Hoffnung, dass? Oder du hast ja dann eine ganz radikale These, ne, was du jetzt machen würdest oder dir vorstellen könntest. Halt auch zu machen. Kannst ja vielleicht mal kurz skizzieren, was da so der Gedanke ist.
Na, ganz kurz noch, ich wollte nur mal was zeigen, und
Ach
zwar,
so, wir sind noch
ich habe, ja, alles gut, ich
beim
gehe
Dings.
ganz schnell. Ich hab mir hier mal nur also in jeder Mannschaft die drei Spieler mit den meisten Ballkontakten rausgesucht. Das sind bei Düsseldorf waren das Assusi mit 51, Breithaupt mit 49 und Kastenmeier mit 54. Auffällig dabei ist, dass mit Breithaupt und Assusi zwei Mittelfeldspieler, also die unter den drittmeisten Ballkontakten sind und dann eben der Torwart. Bei uns sind es Reimann, Mathiesen und Müller. Also Torwart und unsere beiden und zwei Verteidiger. Sagt, glaube ich, auch viel darüber aus. Und wenn man hier mal sieht, wo diese Ballkontakte zum Großteil waren, das ist schon viel eigene Hälfte, ja. Wenn man das hier so sieht, schon sehr, sehr viel eigene Hälfte. Und wenn man dann mal das so ein bisschen vergleicht, auch hier klar viel eigene Hälfte, aber wenn man dann hier so die rechte Seite sieht, finde ich, ist das schon viel im Offensivbereich bei Düsseldorf. Auf der rechten Seite. Und bei uns ist das wirklich, ich würde sagen, 4/5 eigene Hälfte. Und hier ist es, würde ich sagen, ja, so 2/3, würde ich sagen, bei Düsseldorfs eigene Hälfte. Also es ist schon. Da sieht man eben, wir spielen uns die Bälle halt sehr gerne zu, aber eben in Bereichen, wo es dem Gegner überhaupt nicht wehtut.
Genau, ja,
Das
auch
sieht man hier wieder auf beeindruckende Art und Weise. Und das ist halt auch so eine Krankheit, die sich schon, ja, durch die letzten 5, 6, 7, 8 Spiele zieht, dass wir Ballbesitz generieren, aber eben in Bereichen, die dem Gegner in keinster Weise wehtun. Da kann ich auch verstehen, dass man dann als Düsseldorfer Trainer vielleicht auch die Marschroute ausgibt. Lass dich mal eine eigene Hälfte spielen, da haben sie Freude dran und da fühlen sie sich wohl.
ja.
Da fühlen wir uns auch wohl, weil da tun sie uns nicht weh. Und wenn man das sieht, ich finde, das ist schon krass. Ja, also man ist wirklich, also. Und auch hier wieder Torwart, du liegst 1-0 hinten oder lagst lange 1-0 hinten und dann kommt trotzdem unser Torwart wieder auf 87 Ballkontakte. Ist das schon abenteuerlich. Und da siehst du eben auch, wie viel, und wenn man mal guckt, wo die Kontakte sind, ist ja nicht so, dass die Kontakte, also es ist ja schon sehr auffällig, dass das eben hier wirklich auch, ja, 20, 25, 30 Meter vorm Tor, das ist, ja, es tut keinem weh, also keinem Gegner. Und wenn wir das so weiter beibehalten wollen, auch bei 0-1 uns den Ball hier in diesen Bereichen zuzuspielen, ja, dann werden die Gegner viel Freude mit uns haben. Ja, genau. So viel zum Spiel. Ich glaube, also, ich weiß nicht, wie es dir nach dem Spiel ging. Also ich war, also mit dem Ausgleich, also mit dem Ausgleich dachte ich, oh cool, Mensch, nehmen wir wenigstens einen Punkt mit, der dann auch aufgrund des Spielverlaufs zu dem Zeitpunkt, habe ich ja schon gesagt, verdient war. Ja, und dann lässt du dir da hinten raus zum Gegner zimmern. Weiß nicht, wie es dir dann mit dem Ergebnis ging. Ich war ja konsterniert, das ist das falsche Wort. Ich habe es einfach zur Kenntnis genommen und dachte mir so, naja, gut, dann ist es eben so. Weil es kam nicht wirklich überraschend, ja. Also ich habe
Ja.
irgendwie hat es in der Phase angedeutet, wie gesagt, durch das Ding an die Latte da 2 Minuten vorher schon, dachte ich schon, oh Scheiße, hoffentlich passiert da nicht noch was. Und in dem Moment, wo man das dann dachte, passiert was. Und ja. Schlimmer ist halt, du hast gegen Gegner gespielt, die haben ein halbes Jahr zu Hause nicht gewonnen. Die waren, und du hast ja gesehen, also Düsseldorf war ja weit davon weg, gut zu sein. Und du hast ja gegen eine Mannschaft gespielt, die rotzeschlecht war. Und du hast es trotzdem geschafft, gegen die zu verlieren.
Genau. Naja, und deswegen war so mein Gefühl, und vor allem auf diese Art und Weise zu verlieren, so. Und ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, also ich habe dann Das Ende vom Spiel habe ich im Ticker gelesen so und hatte jetzt kein Bewegtbild, wusste also jetzt auch nicht, wie das 2-1 fällt und so, habe dann aber geguckt, okay, 95. Minute, hast einen Ausgleich gemacht und kriegst jetzt hier das 2-1, verlierst dieses Spiel. Das war schon so ein Ding, wo ich so dachte, okay, die Mannschaft, wir sind nicht gut genug. Wir sind nicht gut genug. So, wenn es nicht gelingt, 5 Minuten lang irgendwie ohne große Not ja auch, letzten Endes diesen Punkt da über die Zeit zu bringen. Und wenn du dann in der letzten Minute der Nachspielzeit dann auch so ein Ding kriegst, dann sind wir nicht gut genug. Und das war für mich nochmal so deutlicher als jetzt so die anderen Wochen zuvor, wo ich ja dieses Gefühl schon auch irgendwie hatte. Aber ich weiß nicht, es gab dann halt Leute, ich habe dann halt auch gelesen, Leute schrieben dann, ja, das war jetzt auf jeden Fall der Abstieg und so, so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil es 13 Spiele sind und jetzt nicht, also ist jetzt noch keiner nach dem 13. Spieltag abgestiegen. Aber das fühlt sich insgesamt einfach super, super schlecht an und also es verfestigt sich so bei mir so ein bisschen so ein Bild und ein Eindruck, der mich eben ja auch zu der Frage führte, die ich gerade noch hatte. Also so, was machen wir damit jetzt und was heißt das jetzt perspektivisch so? Also lohnt es sich tatsächlich, jetzt nochmal alles zu versuchen, auch finanziell, auch mit Verpflichtungen, mit einer Kaderveränderung und so weiter, da nochmal richtig anzugreifen, so? Oder ist es jetzt sozusagen vielleicht schon der Punkt, wo man sich eben, wie ich ja sagte, ne, halt ehrlich machen muss und sagen muss, okay, Leute, es kann jetzt eigentlich bloß noch um den Relegationsplatz gehen. So, und dann müssten wir uns vielleicht doch ein bisschen stärker auch mit dem ganzen Thema Dritte Liga befassen und vielleicht auch mit der Frage, okay, wenn dann das Szenario, was jetzt aktuell, und es ist ja einfach so relativ wahrscheinlich ist, wenn das eintritt, was heißt es dann und wie kommen wir da relativ schnell wieder hoch so? Also so, das hat mich nach dem Spiel eigentlich mehr so beschäftigt, ne? Ist das jetzt schon sozusagen so ein Vorbote von dem, was dann mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit halt eintreten wird? Und was heißt das jetzt? Also das ist sozusagen so hat mich das Spiel zurückgelassen, letztlich. Naja, und dann gab es ja
Ja, also.
so, genau, ganz kurz noch letzter Satz und dann gab es ja eben ich glaube, das war heute, ne, diesen Text über Martin Geistert und eben diesen Punkt, dass er da noch, also dass wohl Geld für Neuverpflichtungen da wäre und so weiter. Aber auch schon mit so ein bisschen einem Verweis auf die dritte Liga, so am Ende des Textes, war eine Volksstimme, glaube ich. Genau, ja, und so, das bewegt mich jetzt. Genau.
Ja, weil du gerade gesagt hast, es ist noch keiner nach 13 Spielen abgestiegen, das stimmt. Aber es hat auch keiner mit 7 Punkten nach 13 Spielen die Klasse gehalten.
Ja.
Also von daher, da müssen schon in der Rückrunde, müssen da schon, also da muss der Mond schon im 17. Haus stehen, gefühlt, mit viel Sonnenschein, dass wir am Ende vielleicht noch irgendwie die Klasse halten können.
Ja,
So.
aber es ist ja so, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir sozusagen schon, was weiß ich, 15 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hätten. Also wir haben ja jetzt noch keine Regensburg-Situation. Erinnere dich mal, die waren ja auch mal
Ja,
irgendwann abgestiegen, wie Sau, weißt
das stimmt, aber es ist ja auch schon so, dass wir diese 3 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz auch schon seit ein paar Wochen haben.
Naja, das stimmt. Ja.
Und wir es einfach nicht schaffen, diese 3 Punkte mal gut zu machen. Also diese 3 Punkte Rückstand haben wir ja auch schon ewig.
Ja, na, wir gewinnen ja auch einfach keine Fußballspiele und dann wird das eben schwierig. Also,
So,
weißt
ja,
du.
genau, ja, genau. Und das ist ja, wenn man das jetzt mal hochrechnet, wir haben jetzt 7 Punkte in 13 Spielen geholt, wenn man das jetzt mal hochrechnet, mal 3, bis zu 21. Und dann kommen noch 5 Spiele dazu. Naja, kommst du wahrscheinlich so auf statistisch, wenn man die Ausbeute jetzt hernimmt, kommst du so auf 23 bis 24 Punkte.
Ach du Scheiße. Ja, das klingt nicht
Und dann sind wir
viel.
wieder bei, und dann sind wir wieder bei Regensburg.
Genau. Naja. Ja.
Ja, also, ach, das ist, nee, also ganz, für mich ist dieser Text, und das war ja auch, wir hatten es ja ein bisschen, du hast ja schon angedeutet, ich finde, man sollte jetzt im Winter nicht groß irgendwas machen. Vielleicht ein Trainer, ja, darüber kann man sicherlich diskutieren, weil ist ja auch unter Patrick Sander nicht wirklich Besserung eingetreten. So ehrlich muss man sein. Also wir haben auch jetzt mit Patrick Sander in 5 Spielen 3 verloren, haben 4 Punkte geholt, haben 3 Tore geschossen, sind dreimal ohne eigenes Tor geblieben. Also es ist ja nicht besser als vorher.
Na.
So ehrlich muss man ja sein. So, und von daher kann man da vielleicht sicherlich im Winter nochmal drüber nachdenken. Ich bin aber an dem Punkt, du hast jetzt noch 4 Spiele bis zur Winterpause. Ich würde jetzt echt gucken, wie laufen diese 4 Spiele? Holst du in den 4 Spielen, kommst du vielleicht noch irgendwie, mir fehlt da auch die Fantasie, wie, aber kommst du jetzt noch irgendwie so auf, sag mal, 14, 15 Punkte in den 4 Spielen, die du dann insgesamt dann am Ende der Hinrunde hast, dann würde ich sagen, ja, dann kann man durchaus nochmal was versuchen. Gehst du aber mit 7 bis 10 Punkten in die Rückrunde, sage ich dann, also bin ich ganz klar der Meinung, spar dir das Geld was du da im Winter vielleicht ausgeben willst, leg das zurück und investier das in der dritte Liga. Und
Ja.
mach hier nicht den Fehler, gib jetzt Geld für Spieler aus, sag mal, du holst vielleicht 3 Spieler für eine Ablöse, sagen wir mal, von 2,5 bis 3 Millionen. Die kriegen dann, die unterschreiben dann aber keinen Vertrag für die dritte Liga, da kannst du von ausgehen. Das heißt, die werden im Sommer, werden die im Falle des Abstieges, sind die ablösefrei weg, dann hast du dann ein halbes Jahr Geld verbrannt, für nichts und wieder nichts und stehst dann im Sommer da und bist trotzdem abgestiegen.
Naja, aber das
Also ich
klingt.
würde das jetzt echt gucken, ganz kurz noch, ich würde das wirklich echt gucken, wie viele Punkte holst du noch und ist dann mit der Punkteausbeute, die du jetzt noch hast, ist es dann wirklich realistisch, in der Rückrunde so anzugreifen, dass das dann auch noch funktioniert. Und mit 7 Punkten solltest du die 4 Spiele verlieren, was jetzt nicht unrealistisch ist, dann sage ich dir ganz klar, wenn du mit 7 Punkten in die Rückrunde gehst, Finger weg davon, ja, irgendwelches Geld zu verbrennen.
Ja, kann ich nachvollziehen, die Argumentation. Ich glaube, da sprechen zwei Sachen dagegen. Also Sache eins ist, dass du das, glaube ich, sozusagen auch im Sponsorenumfeld und so weiter schlecht verkauft kriegst, zu sagen, wir versuchen jetzt nicht nochmal alles, was wir können. Und das wissen ja auch alle, dass wir eine kleine Kriegskasse haben müssen, Stichwort Cast-Transfer und so weiter. So, also das ist sozusagen so die eine Sache, die mir da durch den Kopf geht. Und die andere Sache ist dann, ich glaube, ich würde tatsächlich eher. Wenn man das jetzt so denkt, dann würde ich, glaube ich, den Fokus tatsächlich wirklich ganz, ganz stark auf das Thema Trainer legen. Und zwar ein Trainer, der eben auch in der dritten Liga nochmal was aufbauen kann. Also der sozusagen, den du sozusagen schon perspektivisch holst mit, naja, also Zweitliga-Coach würde sich aber auch, kann sich aber auch vorstellen, dann in der dritten Liga hier weiterzumachen, falls es zum Abstieg kommt und dann aber wieder was aufbauen. So, also dieses Profil dann halt eher zu schärfen und da zu gucken, wer passt da halt längerfristig, langfristig, längerfristig oder können wir da vielleicht bei uns wen entwickeln und so. Und da halt dann eben da den Schwerpunkt drauf zu legen, weil das kann, also das Argument kann ich schon verstehen, zu sagen, naja, wenn ich jetzt einen Spieler hole und dann ist der nach einem halben Jahr wieder weg, genau, also wie du es gerade gesagt hast, habe ich einen Haufen Geld verbrannt, habe aber jetzt eigentlich keinen Erfolg gehabt und dann fehlt uns die Kohle halt an anderer Stelle. Also es wäre wahrscheinlich eigentlich vernünftig, aber vermutlich wird das so nicht kommen. Und die andere Sache, die ich noch überlegt hatte, also das, was du sagtest hier, ne, also Geld verbrennen und dann war es nichts, das klingt für mich eigentlich wie so eine Sache, die so ein, also das wäre so ein FCM-Move, den ich mir sehr gut vorstellen kann. Einfach. Weißt du, dass wir es trotzdem machen? Und dann am Ende dastehen und uns alle angucken. So. Und dann die dritte Sache, der große Bauchschmerz, den ich ja habe, ist, dass diese Transferperiode ja Ottmar Schork sozusagen gestalten wird. So, und das halte ich nach wie vor ja für falsch. Also ich bin ja immer noch der Meinung, ich glaube, ich habe das hier auch schon gesagt, dass Ottmar Schork eigentlich, naja, diese Verantwortung im Januar dann nicht mehr tragen sollte, sondern man sich da frühzeitig im Zusammenhang mit dem, aus meiner Sicht immer noch vereinsschädigenden Agieren von Herrn Schork im Zusammenhang mit der Fiedler-Entlassung und ich erzähle an drei verschiedenen Gelegenheiten vier verschiedene Geschichten, wie es gelaufen ist und so weiter, dass man da hätte schon sagen müssen, okay, alles klar, jetzt machen wir hier einen klaren Cut, suchen uns zum, also, ne, sagen zum 1.1. kommt ein neuer Sportdirektor, der die Aufgabe hat, den Kader auszudünnen, möglicherweise mit Perspektive dritte Liga schon zu planen und dann geht es ja irgendwie weiter. Hat man nicht gemacht. Jetzt hat Ottmar Schork eben die Aufgabe, das zu machen. Ich bin ganz ehrlich, lasse mich super gerne, wirklich super gerne eines Besseren belehren, habe aber gerade null Vertrauen, dass das gut gehen kann. So, als Mitglied und Fan dieses Vereins fehlt mir da jetzt auch nach dem Jahr und nach der Bilanz, die tatsächlich schlecht ist, einfach muss man so sagen, einfach jegliches Vertrauen, dass das mit diesem sportlichen Leiter erfolgreich werden kann. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, bin der Erste, der da sagt, okay, ich habe mich total getäuscht. Naja, und dann sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass das jetzt, also diese Transferperiode, da muss Ottmar Schork, also das muss jetzt sitzen. Ne? Also wenn noch was gehen soll, auch, also jetzt gar nicht so, also auch nicht nur Spieler dazu holen, sondern auch Spieler abgeben und so, dann muss das jetzt scheppern im Januar. So. Wenn es das nicht tut, dann, also spätestens dann, viel zu spät aus meiner Sicht, aber spätestens dann müssen wir Personalfragen stellen. So. Genau. Punkt.
Ja, das mit dem Trainer, also das halt die Fresse, Punkt. Also das hast du gerade gesagt mit dem Trainer, ja. Das ist eine schöne Vorstellung, dass du jetzt in der Winterpause einen Trainer holst, mit dem du perspektivisch dann eben auch in die dritte Liga gehen kannst.
Genau.
Ich finde, das hat einen Haken.
Nämlich?
Jetzt stell dir mal vor, holst jetzt einen Trainer und Mannschaft lässt sich dann aus welchen Gründen auch immer nicht so verstärken, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und das Ding geht in der Rückrunde und so weiter. Dann hast du einen Trainer, der in den 17 Spielen in der Rückrunde vielleicht 2 Spiele gewinnt, 14 verliert und ein Unentschieden spielt. Das ist eine ganz schöne Hypothek, wenn der Trainer dann in die Liga-Saison geht. Also, das ist halt auch so, das ist halt echt ein schwieriges Thema, weil ich finde, das ist dann, also das ist wirklich ein Ding, wo du sagst, puh, lass das mal wirklich so laufen. Ich hoffe es nicht, dass du dann wirklich so eine Rückrunde dann auch eine Reise nach der anderen bekommst. Das ist natürlich dann für einen Trainer auch ein ganz schönes Brett, wenn du dann mit einer Bilanz runtergehst, wo du dann fast nur verloren hast als Trainer. Klar, du hast dann wahrscheinlich eine neue Mannschaft etc. pp., aber ich finde, das ist wäre eine ganz schöne Hypothek, dann als Trainer in die dritte Liga zu gehen.
Ja, da ist was dran. Das ist was
Abgestiegen
dran.
ist.
Müsstest es halt im Prinzip sauber kommunizieren und dann sozusagen alles da entsprechend darauf ausrichten, ne? Also, wie gesagt, das ist eine Kommunikation, die ich mir beim FCM nicht vorstellen kann, aber es ist ja durchaus eine Welt denkbar, in der man sagt: Okay, Leute, also wie du sagst, ne, wir gehen jetzt hier mit 7 Punkten in die Rückrunde, kann ja passieren. Und jetzt ist unser Fokus darauf, halt hier die Saison noch mit Anstand zu Ende zu spielen und hier die Weichen zu stellen für einen möglichst schnellen Wiederaufstieg aus der dritten in die zweite Liga, so, dann ist das anders, als wenn du jetzt sagst, okay, wir holen jetzt einen Trainer und wir holen jetzt vielleicht noch 3 Spieler dazu und wir versuchen jetzt alles die Klasse zu halten. So, ne? Also das ist ja eine andere Form von Kommunikation und ich glaube, wenn man sozusagen erstere Form von Kommunikation wählen würde, wie gesagt, ich kann mir das beim FCM ehrlicherweise nicht vorstellen, dann könnte das funktionieren. Aber du hast natürlich recht, klar, das ist natürlich dann Atmosphäre, stimmungsmäßig, wie auch immer. Dann schwierig, wobei, wenn es runtergeht, würde ich auch fast sagen, ist ein sehr, sehr großer Teil der Mannschaft ohnehin dann weg, was auch okay ist für mich, sehr sogar. Und insofern hätte er dann zumindest schon nicht mehr die Hypothek, mit Spielern, mit denen er nicht erfolgreich war, dann halt wieder erfolgreich sein zu müssen. Und so. Aber gut, vielleicht ist das auch alles noch sehr, sehr große Zukunftsmusik und ich bin mir sehr sicher, dass wir ohnehin, naja, dass wir uns da im Winter vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch so ein bisschen wundern werden. Könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, was halt so passiert. Genau, aber ja, ist ein schwieriges Thema, ist eine schwierige Gemengelage. Ich glaube, letzten Endes ist das vielleicht doch einfach alles nur eine ganz simple Rechenaufgabe, ne? Also vielleicht ist es einfach wirklich so, dass du halt irgendwie sagen kannst, okay, was müssten wir jetzt investieren, um Spieler X, Spieler Y und Spieler Z zu kriegen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die uns in der Liga halten? Und wie teuer wird dem gegenüber halt irgendwie ein Abstieg? Keine Ahnung, das kann man sich hinrechnen, weißt du, und kann dann halt sagen, okay, Option A oder Option B. Also vielleicht ist es dann einfach so unromantisch wie genau diese Vorgehensweise, ja, keine Ahnung.
Ja,
Aber,
dann hätte wenn man so rangeht, hätte man aber auch nie Martijn Kaas abgeben dürfen.
Natürlich nicht. Hätte man auch
Also,
nicht. Ja.
klar kann man argumentieren, 4 Millionen hin oder her, was so kolportiert wird, 4 bis 5 Millionen geistern durch die Welt. Jetzt haben wir die 4 Millionen für ihn bekommen, haben aber auch einen Stürmer abgegeben, der in der zweiten Liga wirklich dir zweistellige Toranzahl garantiert. Den gibst du ab und dann hast du jetzt, wenn man jetzt auf die Situation gerade guckt, wenn man die Tabelle jetzt hernimmt, kannst du sagen, hast zwar 4 Millionen bekommen, schmeißt aber 9 Millionen raus, weil du absteigst.
Na genau.
Allein durch Fernsehgelder machst du halt 5 Millionen Euro miese. Also wenn man da jetzt rein mathematisch, hätte man Martijn Kaas niemals abgeben dürfen.
Ja.
Also es ist halt, also von daher, da dann so ranzugehen, also ich würde mir auch wünschen, dass man irgendwie eine Idee findet, die dann auch funktioniert im Winter, aber die Frage ist halt wirklich, nehmen wir mal, wenn wir es ja im Vorgespräch hatten, nehmen wir mal Leipertz. So als für mich Paradebeispiel für eine völlig misslungene Kaderplanung. In Robert Leipertz wird doch im Winter den Teufel tun und sagen, und bei einem Angebot aus der dritten, vielleicht auch aus der vierten Liga, weil er sich ja jetzt auch in der Regionalliga zeigen kann, oder darf, muss, wie auch immer man das jetzt, wie man auch immer das jetzt sagt. Aber ein Leipertz wird doch den Teufel tun. Und jetzt im Winter zu einem Dritt- oder Viertligisten wechseln, wo er dann auch nur Dritt- oder Viertliga-Gehalt bekommt, wenn er doch hier in Magdeburg mit Zweitliga-Gehalt in der vierten Liga spielen kann.
Genau.
Den wirst du doch nicht los. Das Gleiche gilt für Spieler wie Kuhinja, wie Marusic, für die gilt genau das Gleiche. Die werden doch den Teufel tun. In der zweiten Liga kommen die nicht unter. Also, die spielen nicht mal bei uns zweite Liga. Also, beim Tabellenletzten schaffen sie es ja nicht mal, in den Kader zu kommen. Der wird kein anderer Zweitligist auf die Idee. Oh, guck mal, da schlummert aber ein Talent rum, Junge. Werden die nicht mal, wird keiner machen. Das heißt, die werden auch maximal in die dritte, vielleicht auch nur in die vierte Liga wechseln, wenn es überhaupt dazu kommt. Oder Anfragen bekommen. Und auch die werden sagen, Moment mal. Da kriege ich ja nur noch 25 bis 30% von dem, was ich jetzt bekomme. Seid ihr doof? Natürlich mache ich das nicht und warte dann bis Sommer, wenn ich dann ablösefrei gehen kann. Weil Abstieg und ich keinen Vertrag für die Liga habe oder was auch immer. Vertrag vielleicht sogar ausläuft, ich weiß es nicht. Also deswegen, das eine kannst du eigentlich nur sagen, wenn du Spieler loswerden willst und Schrägstrich, du musst Spieler loswerden bei diesem völlig aufgeblähten Kader ohne Sinn und Verstand, dann musst du ja eigentlich Geld in die Hand nehmen und musst sagen, ich zahle jetzt die Abfindung oder ich zahle halt die Verträge aus oder eben mit Differenz, wenn die jetzt wirklich in der vierten Liga oder in der dritten Liga unterschreiben, zahle ich halt die Differenz. An dem, was er bekommen würde, zahle ich dann bis Jahre, bis zum Sommer weiter an den Spielern. Nur so wirst du die ja los. Und da ist die Frage für mich, macht man das? Ist das denn in dem Geld, was jetzt Martin Geisert erwähnt hat in dem Interview, sind denn solche Sachen vielleicht mit eingepreist? Wenn ja, dann sage ich, okay, dann ist das tatsächlich vielleicht ein Schritt, wo du diese Spieler auch wirklich loswirst. Aber unter normalen Umständen, dass du sagst, wir hoffen, dass jetzt die Angebote kommen und die Spieler dann sagen, ja, ich wechsle, wirst du doch bei Spielern, die jetzt in der Regionalliga spielen und das für ein Zweitligagehalt, wenn auch vielleicht nicht auf oberstem Level, aber es ist trotzdem ein Zweitligagehalt, die wirst du doch nicht los. Die
Naja,
wären doch
das.
doof, wenn die sagen, ja, naja, Mensch, ich warte mal, ich kriege jetzt ein Angebot von einem Viertligisten. Ja, Mensch, ich sage jetzt einfach mal einen Wert. Da kriege ich ja anstatt von 300.000 im Jahr vielleicht nur noch 80.000. Ja, klar, werde ich da unterschreiben. Natürlich macht er das nicht.
Naja,
Ja.
und andersrum auch. Also sozusagen, wenn du, also welcher Offensivspieler, der dir möglicherweise in der Rückrunde, sagen wir mal, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 10 Tore bringt, wechselt denn in der Winterpause zum Tabellenletzten, wo gar nichts läuft? So. Weißt
Ja, da geht es nur übers Geld.
du? Ja.
Dem musst du das versüßen. Ja, das ist dann so. Da musst du dann wirklich sagen, dem musst du im Zweifel auch überbezahlen. Wenn du das wirklich, wenn du das willst. Also da gebe ich dir vollkommen, der kommt hier nicht her und sagt, naja, ich kriege jetzt hier ein unteres Zweitliga-Gehalt. Dafür kommt hier keiner her. Also keiner, wo du sagst, nehmen wir mal, ich fällt jetzt kein Name ein, der jetzt in der Bundesliga vielleicht gerade so ein bisschen hinten dran steht, der aber spielen will, den kriegst du hier nur her, wenn du sagst, ja, dann müssen wir dich vielleicht auch ein bisschen überbezahlen. Vielleicht 20.000, 30.000, 40.000 Euro mehr zahlen, als es normal wäre, also normal in Anführungsstrichen. Klar. Und
Ja.
das meine ich ja mit diesem finanziellen Risiko. Du kriegst ja jetzt hier nicht auf einmal wieder einen Spieler von Format Martin Kars hierher, der eben einfach mal 10, 12 Tore garantiert in der Rückrunde. Und
Genau.
10, 12 Tore ist schon viel in 17 Spielen, also das ist schon ein krasser Wert. Gehen wir mal ein bisschen runter, sagen wir mal 7 bis 9 Tore. Was auch schon nicht ohne ist, ja. Den musst du erstmal finden.
Genau,
Und
genau.
dann, wie du schon sagst, dann muss der auch erstmal hierher wollen.
Richtig.
Ja. Also, deswegen bin ich der Meinung, wir sollten uns, glaube ich, schon auch mit dem Gedanken anfreunden, dass das im Winter bei weitem nicht so laufen wird, wie man sich das erhofft. Also,
Naja, das Schöne ist ja, es gibt ja noch eine Mitgliederversammlung. Da könnte man ja vielleicht die naive Erwartung haben, dass die Vereinsführung in der Situation, in der wir uns befinden, zu diesem Termin Mitgliederversammlung irgendwie auch eine Idee hat, wie sie mit dieser Situation jetzt umgehen soll, will und so. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen viel verlangt und so, aber den Gedanken kann man ja denken. So, und dann gucken wir mal, wo wir dann landen und wie das irgendwie ja ausgehen kann. Aber Fakt ist, ich glaube, das haben wir jetzt relativ gut rausgearbeitet. Das ist eine richtig beschissene Situation, wo es super, 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 super schwierig wird, das jetzt noch irgendwie positiv zu wenden. Genau. Also mal gucken. Bin ich sehr, sehr gespannt. Wir müssen aber noch über zwei Sachen sprechen, Thomas, die mit dem Düsseldorf-Spiel was zu tun haben. Deswegen würde ich gerne die Diskussion nochmal schnell in diese Richtung lenken, bevor wir dann halt gleich nochmal auf Nürnberg gucken. Nämlich, du hast es vorhin schon angesprochen, diese ganze Thematik, keinen Support, keine Stimmung. Genau. Da gab es ja einen medizinischen Notfall, ich glaube vor dem Spiel, ne? Noch, was dann dazu führte, dass eben beide Fanszenen gesagt haben, okay, jetzt gibt es keinen Support. Und ich glaube, wurde das nicht auch über die Stadion, also über die, also es wurde kundgetan durch den Stadionsprecher, ne? Wo ich es dann spannend finde, dass es dann immer noch irgendwie irgendwelche Blitzbirnen gibt, die dann halt trotzdem noch was anstimmen, aber gut, das Leben und Leben lassen kann man ja dann machen. Genau. Und dieser Mensch ist dann leider Gottes, ich glaube, noch an dem Abend im Krankenhaus verstorben, was natürlich grundsätzlich erstmal schon mal mega scheiße ist. Also da auf jeden Fall auch ganz, ganz herzliches Beileid und ganz viel Kraft für die Angehörigen und das Umfeld und so. Und dann kam raus, dass das ein guter Bekannter von einem Spieler von uns war, ne? Sogar auch noch. Wo ich dann auch direkt so dachte, das jetzt auch noch. So, weißt du? Also was zum Teufel soll denn in dieser Saison bitte noch alles passieren? Und so, ja, naja, also auf jeden Fall auch da wieder Düsseldorf, ne, irgendwie immer, ja, immer, stimmt nicht, aber jetzt die letzten beiden Auswärtsspiele dort hatten ja schon eine sehr, 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 sehr traurige und negative Färbung dann halt auch in der Perspektive, ne? Ja,
Das ist
genau.
schon krass, ja.
Ja.
Zwei, also zweimal so eine Nummer da in Düsseldorf, Wahnsinn, also, oder bei einem Spiel in Düsseldorf so rum.
Genau,
Wahnsinn. Ja,
ja.
schon irgendwie komisch.
Ja, und war auch komisch, das anzugehen. Also, erinnerte mich so ein bisschen auch an Corona-Zeiten so und Spiele ohne Publikum. Das ist auch einfach, fühlt sich einfach auch komisch an, ja, so inzwischen, weil man einfach da eine ganz andere Soundkulisse entsprechend gewohnt ist. Genau. Jo, und die zweite Sache, die auch so ein bisschen zu dem Düsseldorf-Spiel passt, aber vielleicht auch ein übergreifenderes Thema ist, und wenn ich jetzt hier auf die Zeit gucke, bin ich mir gerade gar nicht so richtig sicher, ob wir das jetzt groß aufmachen können oder ob wir das vielleicht dann doch nochmal intensiver länger vertagen. War ja das, also es war ja ein Fortuna für alle Spiel, muss man das vielleicht nochmal dazu sagen. Da kostete eine Karte für den Gästeblock über 2 Euro. Und es kam uns zu Ohren, dass es wohl Clubfans gegeben haben muss, die trotz Ticket für den Gästeblock das Spiel im Gästeblock nicht verfolgt haben, weil, naja, ihnen sozusagen. Also weil die dann irgendwie befragt worden seien wohl, ob sie tatsächlich auch wirklich Clubfans sind und so. Und gab es dann so ein bisschen Interviews. Und eine sehr, wie gesagt, jetzt fehlen mir so ein bisschen die Worte, also eine sehr, also große Skepsis sozusagen, ob Leute, die dann eben keine Fanklamotten tragen, dann halt im Gästeblock da irgendwie auch richtig sind, was dann zu der Situation führte, dass die eben das Spiel in anderen Bereichen des Stadions verfolgt haben, so, ja, das sorgte dann auf jeden Fall bei uns in der Blase noch für die eine oder andere Diskussion. Würde man jetzt im ersten Zugriff erstmal sagen, ja, wie kann das eigentlich sein, ne? Ist ja irgendwie klar, also wenn die da Tickets für den Gästeblock haben, dann sollen die das da auch gucken können, aber ich glaube, da gibt's also Hintergründe dazu, die, glaube ich, dieses Thema auch ein bisschen differenzierter, also die dazu führen, dass man dieses Thema so ein bisschen differenzierter, glaube ich, nochmal diskutieren muss, ne? Genau, jetzt rolle ich den Ball mal so ein bisschen zu dir, weil du da, glaube ich, ja, auch eine Haltung zu hast zu der ganzen Frage, ne?
Ja, also das ist tatsächlich ein sehr zweischneidiges Schwert, ja. Also einerseits das, was du gesagt hast, ja, aber andererseits finde ich halt auch, man muss da schon, ich weiß nicht, es gab es, glaube ich, ich weiß nicht, ob das Chemnitz war, wo ja dann mal rauskam, die wurden ja mal, also da gab es dann Beobachtungen im Block, wer wie was, bla bla bla. Und da gab es ja eben eine Situation, dass denen auf der Rückfahrt, da wurden auf dem Parkplatz wurde Luft abgelassen von den Reifen, die mussten auf der Rückfahrt an den Rastplatz und die wurden verfolgt, weil man eben genau wusste, da sind die und die Utensilien drin. Und dann wurden die verfolgt und auf dem Rastplatz wurden die dann überrascht und dann hat man denen nach einer Prügelei dann die Fahnen abgezogen. Also von daher finde ich schon, sollte man, gerade wenn man auswärts fährt, solche Sachen auch auf dem Schirm haben, dass man dann eben ein bisschen genauer beäugt wird.
Genau,
Und
ja.
gerade auch dann in so einer größeren Szene, wie das unsere nun mal ist, ist das eben alles, glaube ich, nicht immer schwarz und weiß. Und da sollte man, sind eben so Dinge, die man ein Stück weit berücksichtigen sollte und eben, in Anführungsstrichen, das klingt jetzt wieder härter, als es soll, aber ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll, nicht so naiv sein muss und sagt, ja, ich habe ja eine Karte, ich komme da schon rein. Also, ach,
Ja,
das ist.
ich finde das schwierig. Ich finde das tatsächlich schwierig. Also ich verstehe sozusagen die Intention zu sagen, naja, wir müssen, also ist wichtig, dass sozusagen die Leute, die im Gästeblock sind, auch Leute sind, die zu uns gehören, weil da gab es doch auch irgendwie, na, gibt ja immer mal wieder so Beispiele oder Nummern, wo dann halt irgendwelche Leute sich da einschmuggeln und Zaunpfahlen klauen und so weiter. Und dass man sich davor schützen will und so weiter, kann ich total gut verstehen und nachvollziehen. So, auf der anderen Seite verstehe ich aber auch die Irritation bei Leuten, die jetzt vielleicht auch mit, weiß ich nicht, Ultraszenen sonst nicht so viel zu tun haben, vielleicht nicht so oft zum Fußball gehen, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Clubfans sind, die da in der Nähe wohnen und das jetzt mal nutzen wollen, um halt mal ihre Mannschaft irgendwie zu sehen. Oder die, weiß ich nicht, dann tatsächlich anreisen, um die Mannschaft zu sehen und dann aber sagen, okay, ich habe jetzt einen Anreiseweg, der ist ein bisschen haarig, da möchte ich mich lieber nicht zu erkennen geben. Ich kenne das selber, ne? Also weiß zum Beispiel, ja, keine Ahnung, als wir das erste Mal wieder in Rostock gespielt haben und so, das war auch eine Anreise, wo ich da auch schon ein bisschen genauer geguckt habe und so. Ich weiß nicht, ob man von denen verlangen kann, dass die sozusagen sich Gedanken machen, die ja eher so szeneinternere Geschichten sind. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, jemand, der regelmäßig fährt, würde das, also blickt anders auf einen Besuch im Gästeblock als so ein Casual FCM-Fan, der vielleicht mal ein Spiel mitnimmt. So, und deswegen finde ich das schwierig. Die Frage, die ich mir stelle, ist eigentlich eher, wie kriegt man das denn eigentlich hin? So, dass du, also wie kann man denn wirklich solide, sicher, sinnvoll sozusagen sicherstellen, dass in so einem Gästeblock auch wirklich nur Clubfans halt rumturnen und das auf eine Art und Weise, die es dann eben auch Leuten ermöglicht, die vielleicht jetzt keine Ahnung, keinen Schal dabei haben, dann da trotzdem ihr Spiel zu gucken. So, also das ist im Prinzip so die Frage, die mich da so ein bisschen umtreibt. Weil also das Anliegen sozusagen, warum man sagt, okay, wir gucken uns die Leute, die hier vielleicht nicht als FCM-Fans zu erkennen sind, mal genauer an, den kann ich nachvollziehen. So, trotzdem sollte es ja auch Leuten dann möglich sein, da in dem Stadionbereich ihr Spiel zu gucken, oder das Spiel dann eben zu sehen. So, also die Frage ist so ein bisschen, wie kriegt man das
Ja.
hin, weißt du? Wie kriegt
Aber
man das gut
wäre es
hin?
dann, also Gegenfrage, wäre es denn dann vielleicht nicht sinnvoller, wenn ich schon weiß, du hast ja einen schwierigen Anfahrtsweg gerade auch gesagt, wenn ich schon weiß, dass mein Anfahrtsweg schwieriger ist und ich weiß das, das heißt ja schon, dass ich mich mit der Thematik schon auch ein Stück weit auseinandersetze, weil wenn ich weiß, dass es ein schwieriger Anfahrtsweg ist, setze ich mich ja mit solchen Sachen schon auseinander. Und wäre es dann nicht vielleicht, wie gesagt, das ist wirklich völlig wertfrei. Wäre es dann vielleicht nicht besser zu sagen, dass wenn ich schon zu so einem Spiel gehe wie Fortuna für alle, dass ich dann sage, dann setze ich mich lieber in den angrenzenden Heimbereich?
Ja.
Wenn ich doch sowieso schon neutral anreise, weil ich eben aus Gründen Angst habe, dass ich auf der Fahrt dorthin schon irgendwie verdroschen werde, was ja eigentlich auch vollkommen bescheuert ist. Also jetzt nicht, dass man da Angst vor, sondern dass man davor Angst haben muss. Ja. Aber und also wäre es dann nicht vielleicht besser zu sagen, gut, es ist alles schon ein bisschen anders als sonst. Dann setze ich mich vielleicht dann lieber in einen angrenzenden Heimbereich und besuche mir da eine Karte, weil da werde ich diese Probleme dann sehr wahrscheinlich nicht haben.
Ja, den Gedanken kann man haben, der ist legitim, klar. Ja,
Ja,
genau.
also, ja.
Ja, klar. Ja, trotzdem ist es irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe da so ein, ich habe da ein Unbehagen. So, und also wie gesagt, verstehe das Anliegen und dass man da auch ein bisschen, dass man sich da auch ein bisschen schützen muss und so weiter. Trotzdem weiß ich nicht, bin ich da, denke ich eben auch, aber da drehen wir uns jetzt ein bisschen im Kreis, dass halt, wenn ich Clubfan bin und ein Spiel besuchen möchte, dass ich das dann auch besuchen können muss, so, ohne mich dann da jetzt irgendwie noch einer Befragung unterziehen zu müssen und so. Aber ich habe auch keine Lösung, ich weiß es nicht. Ne? Also, keine Ahnung, keine Ahnung. Ja. Aber klar, vielleicht wäre das sozusagen ein Ansatz, dann halt zu sagen, okay, dann setzt euch doch in die angrenzenden Bereiche oder macht einen Schal unter die Jacke oder wie auch immer. Also auch das wäre ja sicherlich möglich, irgendwo ein FCM-Utensil dann halt noch aufzutreiben, was jetzt halt nicht unbedingt, ja, weiß ich nicht, die Camp David-Jacke ist, so, weißt du, was ich meine, sondern halt irgendwie eher was Dezenteres oder so. Auf jeden Fall schwierige Thematik, die wir aber, glaube ich, nicht exklusiv haben, sondern ja, die einfach ein Thema ist. Ja? Und wenn da irgendjemand eine schlaue Lösung hat, dann gerne her damit. Irgendwie. Aber gehört auf jeden Fall auch mit zum Spiel. Und ich glaube, wir werden da jetzt auch keine abschließende Lösung für haben. Aber naja, ist auf jeden Fall eine Sache, die da auch noch mit dazugehört. Oder hast du noch einen Gedanken dazu? Ich finde jetzt eigentlich, wenn das. Also,
Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen kann und wollte.
andiskutiert haben wir es also zumindest auf jeden Fall. Dann ist das so. Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich Düsseldorf dann vollumfänglich besprochen haben. Das ist jetzt fast eine Stunde, glaube ich, oder sogar noch mehr zum Düsseldorf-Spiel
Ja.
und der aktuellen Situation. Die wird uns ja noch weiter beschäftigen, aber dann lass uns mal wenigstens noch kurz bisschen auf Nürnberg gucken. Ich hatte ja schon gesagt, dass die aktuell einen ziemlichen Lauf haben.
Ja.
Drei Siege in Folge zuletzt, also gegen Braunschweig in Dresden und gegen Bielefeld.
Die sind 6 Minuten.
Seit 6 Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage datiert vom 28.09. war zu Hause gegen Hertha. So, wir können noch mal gucken. Bilanz gegen den ersten FC Nürnberg ist so, dass es 6 Spiele gab, 2 Siege für den FCM, ein Unentschieden, 3 Niederlagen. Torverhältnis spricht aber für uns, 11:9 Tore. Das letzte Spiel waren 3:4 zu Hause am 21. Spieltag der vergangenen Saison. Da fiel das Siegtor für Nürnberg in der 94. Minute durch Kollegen Justwan. Was denn?
Stimmt, da war ja was. Nee, da war ja was. Ich erinnere
Ja.
mich dunkel.
Genau, und ja, und wie gesagt, 13, also sind gut dabei, 13 Spiele, also haben wir beschissen angefangen. Ich glaube, war das nicht so, dass wir irgendwie auch spekuliert haben, ob Klose so einer der ersten Trainer ist, die fliegen, weil die richtig doof aus den Startlöchern kamen? War doch so, ne?
Die haben
Nürnberg.
die ersten 6 Spiele, glaube ich, alle verloren, ne?
Ja,
War das nicht so?
ich glaube auch, ja. Ja, und jetzt haben sie auf jeden Fall
Eins,
nach.
zwei, drei, nee, nicht 6 verloren, aber die ersten, eins, zwei, drei, also im Pokalspiel lassen wir mal raus, eins, zwei, drei. Dreimal verloren, unentschieden, viermal verloren und dann gegen Bochum den ersten Sieg geholt. Also 5 Spiele nicht gewonnen. Vier
Ja.
davon verloren und dann gegen Bochum den ersten Sieg geholt. Ja, dann ging, wie du schon gesagt hast, gegen Hertha verloren. Und seitdem läuft's. Vier Siege,
Läuft.
zwei Unentschieden. Ja.
Genau. Und
Ja.
jetzt geht's zum Tabellenletzten mit einer inkompetenten Offensive. Also was kann da schon schiefgehen? Genau. Damit ich das nicht vergesse, steht jetzt hier auch bei unserem Sendungsdokument. Das ist ja ein Heimspiel am Samstagabend. Und da werden in der Halbzeitpause die Pokalhelden von 2000, 2001 geehrt. Das wollte ich hier noch, also das wollte ich nicht unterschlagen haben, das passiert also auch. Genau, aber wie guckst denn du auf das Nürnberg-Spiel? Ich kann schon mal spoilern, ich habe da, also ich mache mir schon Sorgen. Ich habe ein bisschen, also ich weiß nicht, ich bin da nicht so frohe Hoffnung, aber wie siehst denn du, wie guckst denn du drauf?
Ja, ähnlich. Also wir haben ja nicht viel Grund, gerade optimistisch auf Fußballspiele zu gucken, was die erste Mannschaft betrifft. Also von daher geht es mir da genauso. Also gerade auch, weil es bei Nürnberg gerade läuft, die haben sich jetzt in den letzten Wochen viel, viel Selbstvertrauen reingeholt in ihre Köpfe durch die ganzen Siege. Und was ich bei Nürnberg wirklich beeindruckend finde, und das habe ich echt vor, das ist echt mal vor, die hatten ja auch krasse Abgänge, ja. Da sind ja wirklich Leistungsträger gegangen. Und ist ja eine recht junge Mannschaft bei den Nürnbergern. Und da muss ich sagen, ich habe ja, erinnere dich, als wir die Saison vorbesprochen haben, hatte ich ja gesagt, Nürnberg ist für mich ganz, ganz böser Abstiegskandidat. Ihr habt es ja beide weiter oben gesehen. Wahrscheinlich werdet ihr beide recht behalten.
Naja, immerhin, ab und an dürfen wir das auch mal. Ist alles gut.
Und wenn man das so sieht, und die Entwicklung am Saisonbeginn gab mir eher recht, inzwischen muss man aber sagen, die haben die echt gefangen. Und wenn man dann mal auf den Kader guckt von Nürnberg, und das finde ich wirklich sehr, sehr interessant, wirklich eine junge Mannschaft, ja. Also man kann davon reden, dass man junge Spieler einsetzen will und dass man seiner Jugend eine Chance gibt. Man kann da immer von reden, das klingt immer ganz toll. Oder man macht es. Und ich muss sagen, was Nürnberg da macht, verdammte Scheiße, Hut ab. Also, da ist ein Raphael Lubach im Mittelfeld, 13 Spiele, 4 Tore, ist deren bester Torjäger auch, 20 Jahre alt. Ja.
Krass, okay.
Dann auch, wenn man das sieht, der Torhüter ist 24, dann in der Abwehr spielt mit Berkay Yilmaz. Mal gucken, ob der vielleicht, also ich gucke gerade mal auch, wo die her sind, die Jungs. Auch ein 20-Jähriger, der ja, ausgebildet in Freiburg. Lubach kam von Dortmund, aber halt auch schon letztes Jahr. Also sind jetzt schon das zweite Jahr jetzt dort und sind jetzt Stammspieler und junge Bengels, ja. Und dann Tim Janisch, 20 Jahre alt, spielt dort regelmäßig. Dann klar, Julian Nussmann hat schon gesagt, der ist natürlich schon ein bisschen älter, aber ich finde auch im Sturm Mohamed Ali Soma, 11 Spiele. 21, dann spielt dann Artem Stepanov, der hat 10, kommt auf 10 Spiele, 18 Jahre jung. Also, wie gesagt, man kann davon labern, man kann davon reden oder man macht es einfach. Und ich finde es beeindruckend und da muss ich wirklich sagen, auch Hut ab an die Nürnberger Führung, da eben ruhig geblieben zu sein, da Miroslav Klose da auch das Vertrauen ausgesprochen zu haben, scheinbar auch intern ganz klar gesagt, nö, gibt's gar keine Diskussion. Und ich finde es immer schön, wenn dann Vereine, die dann A, auf so junge Spieler setzen und B, dann auch so an einem Trainer festhalten, wenn die dann auch dafür belohnt werden.
Absolut, ja.
Und das passiert gerade in Nürnberg. Jetzt sollte es gegen uns vielleicht nicht passieren. Das wäre schön, wenn die Belohnung dann mal kurz aussetzt für 90 Minuten, dann kann es gerne wieder weitergehen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich finde es immer cool, wenn Vereine sowas durchziehen und dann, wie gesagt, eben so auch dafür belohnt werden, dass es dann eben so läuft, wie es gerade bei Nürnberg läuft. Finde ich super.
Ja.
Ja, Miroslav Klose ist bei mir sowieso, weiß das ja, ist bei mir sowieso nochmal etwas anderen Stellenwert, weil ich den Typen einfach, ich finde ihn einfach als Mensch auch wieder, das finde ich einfach überragend und freue mich tierisch für ihn, dass das da jetzt scheinbar doch wieder funktioniert. Und dass er da eben, dass er eben nicht den Mechanismen des Marktes zum Opfer gefallen ist, sondern dass man da in Nürnberg eben gesagt hat, nö, wir ziehen das durch. Und wenn man dann mal guckt, Thema Jugend, auch ganz spannend, die zweite von Nürnberg führt die Regionalliga Bayern an mit 43 Punkten.
Aha, okay.
Also auch der Unterbau von Nürnberg scheint gut zu sein, ja. Also da hat man offensichtlich auch aus der Not eine Tugend gemacht. Ich meine, das weiß man, der Nürnberg ist ja auch seit Jahren immer klamm. Also der Nürnberg ist jetzt auch ein Verein, der jetzt nicht finanziell auf Rosen gebettet ist. Und die haben da scheinbar wirklich aus dieser Geschichte, die dort einfach greift gerade, machen die wirklich das Beste. Und wenn man da jetzt auch mal, nur mal Thema Alter und U23, nur mal, ja, weil das ist ja bei uns auch so ein Thema, wenn man da mal guckt, ja, die haben mit Fabian Menich einen 31-Jährigen, der da in der Regionalliga regelmäßig spielt, aber ansonsten noch einen 29-Jährigen und das war's.
Naja.
Wenn man dann mal auf die Altersstruktur guckt, 19, 20, 20, 19, 19, 20, 19, 19, 19, 21, 19, 19. Also, das ist eine U23.
Genau. Naja, und die erfüllt ja dann
So,
offensichtlich auch
das.
die Funktion, die sie erfüllen soll, ne? Also junge Spieler
Genau. Und es
ranzuführen.
scheint ja auch dann zu funktionieren, dass man dann eben jüngere Spieler, wie eben zum Beispiel den Yilmaz oder dann vielleicht sogar über die U23 auch rangeführt hat, über ein Jahr, letzte Saison. Und jetzt zünden die halt in der ersten Mannschaft und bringen da gute Leistungen. Also, das kann ein gangbarer Weg sein. Man muss es halt auch nur machen. Ja, und da
Genau.
muss ich sagen, das ist schon stark, was da gerade abläuft bei denen. Und das können sie gerne unterbrechen. Also, wie gesagt, ich würde gerne sehen, dass die erste Mannschaft von Nürnberg mal so eine kleine Delle bekommt. Wenn man die letzten 6 Spiele sieht, darf es jetzt gerne mal wieder eine Niederlage geben. Muss aber ehrlich sagen, mir fehlt der Glaube, wie unsere Mannschaft da gewinnen will.
Ja, wie soll das funktionieren? Ja, also wie gesagt, ich würde gerne erstmal sehen, dass sie überhaupt erstmal wieder sagen, einen klaren Plan haben, ein Tor zu erzielen und das dann auch passiert. Wäre ja schon mal hilfreich. Geht mir also tatsächlich genauso. Jetzt muss man natürlich gucken, wer denn jetzt hier für den FCM die Kohlen aus dem Feuer holen will. Sprich, wie wir aufstellen würden. Also Reimann wird uns erhalten bleiben. Und dann stellt sich ja fast die Innenverteidigung auch mehr oder weniger von selber auf, oder? So, oder halt,
Bei
also,
uns.
ja.
Jo. Ja, ne, wir hatten die letzte Woche gespielt, waren, glaube ich,
Na Müller?
Müller, Heber und
Nee, Heber nicht.
ne, Heber nicht, Müller, Mathiesen und wer war der dritte?
Warte. Fällt mir jetzt natürlich aus dem Kopf auch wieder nicht ein. Furchtbar.
Martin, alles. Der dritte war.
Kriegen wir aber raus.
Ach so, wir haben, Hügelein hat, glaube ich, zentral gespielt.
Genau, naja, also Transfermarkt.de zeigt jetzt hier eine Viererkette mit Neuenberger, Müller, Mathiesen und Hercher und Hürilein dann davor. Kann ich mich auch mit anfreunden, in der
Ja,
Tat.
okay, ja. Ja.
Ja.
Also ein 4-3-3 dann von der Grundordnung.
Genau, naja, dann nehmen wir das doch. Also sozusagen auch als Grundordnung. Und ja, machen das hier so auch. Also sprich jetzt erstmal wenig dagegen, oder? Also Neuenberger, Müller, Mathiesen, Hercher. Müller, Mathiesen spielen eh. Fragt sich halt wiederum, was mit Andi Hurti ist und so. Hercher, dass der spielt, ist gut. Hürilein würde ich spielen lassen, jetzt immer,
Ja,
sozusagen.
wobei, ganz kurz, gegen Düsseldorf kam ja Bockhorn wieder ins Spiel. Also es
Ja.
scheint ja wieder fit zu sein. Also wenn er spielfit ist für 90 oder sagen wir mal für Startelf, dann würde ich tatsächlich auf der rechten Seite mit Herbert Bockhorn lieber spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, defensiv.
Bockhorn und dann aber Herrscher offensiver, ja? Also dann für
Das
Krieg
werden wir dann
vielleicht.
sehen.
Genau. Na okay, dann nehmen wir
Also,
Bock. Genau, machen wir erstmal hier weiter, genau. Genau, dann würde ich, also dann Bockhorn auf rechts und dann würde ich aber trotzdem sagen, Hyrylänen auf die 6. Und Ulrich muss spielen. Ich gucke den so gerne beim Fußballspielen zu. Jetzt ist halt die Frage, wen stellen wir daneben?
neben Ulrich, ja, also Michael, kannst du eigentlich nach dem letzten Spiel, finde ich, kannst du eigentlich mal runternehmen. Wen lässt du denn da spielen?
Tja.
Ja.
Gnaker würde
Tja.
mir einfallen, aber Gnaker ist zu ähnlich zu Hyrilein wahrscheinlich, oder?
Nö, ach, das könnte man mal funktionieren. Ich denke, das könnte man mal versuchen. Oder, ach nee, ist ja nicht fit, nee. Was ist denn mit Heber eigentlich? Ah, nee,
Verletzt.
Heber ist ja. Heber ist ja raus, stimmt, der hat sich ja verletzt. Ah,
Muskelbündelriss hat
ja,
der, der ist eine ganze Weile raus.
ja, Heber fällt, ja, stimmt, der fällt ja länger aus. Weil dann hätte ich gesagt, dann Heber rein und Mathiesen neben Hürlein auf die Sechs. Aber geht ja nicht.
Nee.
Nee, dann Hürlein und Knacker, würde ich schon sagen. Also,
Genau. So
ja.
ein Offensiv wird sicherlich Artig treffen auf links. Ja, Zukowski, über den haben wir jetzt noch gar nicht so intensiv gesprochen, aber ja, also ich meine, Al Holmström entpuppt sich ja schon auch irgendwie als jemand, also auch so, also so ein bisschen als ein Transferflop, ist ja mehr verletzt als alles andere leider, was schade ist. Und ja, vielleicht ist dann Zukowski eine Alternative. Nehmen wir den mit nochmal? Willst du den nochmal sehen? Oder dann doch lieber noch jemand anders da vorne in die Sturmzentrale?
Ja, grundsätzlich, warum nicht? Ja, aber
Eben.
es ist natürlich auch da wieder die Frage, der war jetzt lange verletzt, hat jetzt gegen
Das läuft.
Düsseldorf, glaube ich, sogar durchgespielt.
Hat er ja.
Weiß ich nicht, inwieweit das der körperlichen Entwicklung zuträglich ist, aber wenn natürlich die anderen beiden wieder verletzt ausfallen, der wird was machen.
Eben, genau.
Ohne Ivo. Also wenn der heute schon U23 gespielt hat, das ist, naja, jetzt brauchen wir da, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Ja, dann musst du mit Zukowski starten.
Ja.
Und aber so rein von seiner Präsenz und war das ja okay. Also kann man ja nicht viel kritisch sehen. Also mal abgesehen davon, dass er da auch bei dem Abschluss bei dem einen da, naja.
Genau, dann nehmen wir den wieder mit rein, also Artig und Zukowski. Und wen stellen wir ihm dann noch zur Seite? Also im letzten Spiel, was halt Grieb, jetzt müsste, also der Logik folgend, weil wir ja Bockhorn hatten, müssten wir sozusagen Hercher relativ offensiv spielen lassen. Also wäre er dann vielleicht für Hercher ein bisschen dolle offensiv, oder? Wenn der anstelle von Grieb spielte. So.
Ich nicht, vielleicht, ich meine, viel schlechter kann es ja nicht werden. Vielleicht schon mit Diawara von Anfang an versuchen.
Diawara habe ich auch gerade überlegt, ja. Diawara. Der hatte ja ein, zwei Ideen zumindest, jetzt im Düsseldorf-Spiel, nachdem er reinkam. Ja, dann nehmen wir den nochmal. Dann haben wir Artig, Zukowski und Diawara da vorne im Sturm. Ja, vielleicht ist es dann wirklich so, dass man sagen muss, okay, wir probieren einfach Dinge jetzt aus. Wie geht's aus? Bitte nur realistische Einschätzung.
Nur realistisch, oh Gott. Irgendwie, ich weiß nicht wie, aber irgendwie würgen wir uns da ein 2-1 hin.
Okay. Also ich habe ein 1-1 getippt, weil ich halt keine Niederlage tippen möchte. Und ja, einfach auf einen Elfmeter für uns hoffe oder so.
Ja, aber den müssen wir ja auch noch verwandeln.
Naja, den müssen wir verwandeln, das stimmt, aber das erhöht erstmal schon mal die
Also.
Wahrscheinlichkeit auf ein Tor. So, genau.
Ja, bei uns jetzt vielleicht nicht so unbedingt.
Na,
Also,
naja, na gut, das
wenn
stimmt.
ich Schramschüsse angucke, die letzten.
Na, auch wahr. Auch wahr. Naja. Egal. Ich hoffe auf mindestens, sagen wir es mal andersrum, ich hoffe auf mindestens einen Punkt. So, und deshalb wird das jetzt hier, also mein vorsichtiger Tipp, mein defensiver Tipp wird ein 1-1. Genau. Juti, dann gucken wir mal, was das am Samstag wird. Ich habe eigentlich auch vor, mir das im Stadion anzutun. Das Spiel gibt ja auch noch, das haben wir noch ein bisschen vergessen, gibt ja auch noch drumherum. Morgen und übermorgen, Block U, Weihnachtsmarkt und so. Nee, nicht morgen, übermorgen, Quark, Freitag und Samstag ist das,
Freitag,
genau.
Samstag.
So, genau, also auch da nochmal Werbung, Werbetrommel gerührt und gerne hingehen, wer vor Ort ist. Ich glaube, das wird cool.
Ja, wobei für die, die es heute, die es morgen hören, ist es morgen und übermorgen.
Das stimmt wohl, das stimmt. Also Donnerstag, nee, oh, Alter, Freitag, Samstag, so, Freitag, Samstag ist der Weihnachtsmarkt. So, genau, und jetzt fällt mir hier noch die Einrichtung auseinander, ist auch schön. Naja, egal, es ist spät. Lass uns in sonstiges Segment nochmal gucken. Ich habe hier zwei Themen nochmal mitgebracht. Thema 1 ist Innenministerkonferenz-Thematik. Gibt es ja jetzt aktuell viele, viele Spruchbänder und Aktionen und so weiter vor dem Hintergrund der, naja, des eigentlich ja sehr sicheren Stadionerlebnisses, was man ja aus der Polizeistatistik relativ einfach rauslesen kann, was jetzt die Innenministerinnen und Innenminister aber jetzt nicht davon abhält, da merkwürdige Dinge zu tun. In diesem Zusammenhang fiel Eintracht Frankfurt auf, in Köln. Magst du erzählen, was passiert ist?
Nein, mach mal.
Kennen nur, na, die haben, naja, also Kurzfassung ist, die haben da, glaube ich, einfach Raketen in irgendwelche Zuschauerblöcke geschossen. Ne? So, und dann fingen da Dinge Feuer. Also ich erinnere da so ein Bild an so einem Zaun, dass da einfach, dass da irgendwie so Flammen schlägt. Und ich glaube, Dann war sogar in Köln der Stadionsprecher, der noch meinte, ey, ihr demonstriert hier für sicheres Stadionerlebnis und so weiter, setzt euch dafür ein und dann schießt die Rakete in andere Blöcke, wo ich mich schon auch frage, was passiert da eigentlich im Kopf? So, also warum macht, also ich verstehe das ja generell nicht, ne? Warum man jetzt, also warum man es in einem Fußballstadion für eine gute Idee hält, pyrotechnische Erzeugnisse in Nachbarblöcke zu schießen, wo möglicherweise dann auch noch Leute sitzen, kann ich nicht nachvollziehen. So, und jetzt aber gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage, wo ja wirklich die Fanszenen, gab es hier diese Demo da in Leipzig und Spruchbänder und Aktionen ohne Ende, Bärendienst einfach, ja. Also rotzedumm, tut mir leid, aber das finde ich nicht nachvollziehbar, gar nicht nachvollziehbar. Weißt du doch den Leuten, die sich da wirklich engagieren und da wirklich irgendwie Statements setzen wollen, die ich alle richtig finde, ja. Ein Bärendienst, finde ich. So. Fiel halt auf.
Ja, ist so.
Ja.
Ja.
Fiel halt auf. Genau. Ja, und dann, zweiter sonstiges Punkt von mir, aber eigentlich ist der, also fairerweise ist der, glaube ich, eigentlich von Kerstin. Schöne Grüße an der Stelle, weil sie uns das nämlich als Text schickte. Hat der FSA, also unser sachsen-anhaltinischer Landesverband, mal wieder FSA-Dinge getan, nicht wahr? Und hat jetzt am Wochenende, hier am toten Sonntagswochenende, alle Frauenspiele verschoben. Aber nur die Frauenspiele. In den, ja, im Verband, ne? Also in der Humanas Verbandsliga und so. Und begründet wurde das mit dem außergewöhnlich hohen Bedarf an Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. So. Lustig ist, also eigentlich ist es gar nicht lustig, aber was man dazu noch wissen muss, ist, dass der FSA, das wusste ich gar nicht, offensichtlich das Fokusjahr 2026 für den Frauen- und Mädchenfußball ausgerufen hat. Und dann machst du 2025 eine Aktion, wo du nur die Mädels nicht spielen lässt in deinem Verband. Und interessant ist an der Stelle, auch das wusste ich nicht, dass es irgendwie in der, warte mal, ist das die Spielordnung? Ja, die Spielordnung des Landesverbandes gibt in Paragraph 17 eine Spielklasseneinteilung vor, die zugleich eine Rangfolge bei der Spieldurchführung darstellen sollte. Und dann steht hier, also auf dem ersten Platz ist die Herrenverbandsliga, dann kommen schon die Frauenverbandsliga. Dann diverse Nachwuchsligen und irgendwann so die Landesklassen. So, und jetzt sagen die aber alle Frauenspieler ab. Die Herren Landesklasse oder was auch immer, Landesliga, Landesklasse spielte aber. So, wo man sich dann schon fragen kann, was nehmt ihr eigentlich und nehmt davon mal ein bisschen weniger. Also wieder grandios von unserem FSA, wie er hier den Frauen- und Mädchenfußball richtig, richtig dolle fördert. Und warum zum Teufel werden da keine Herrenspiele abgesetzt? So, ich habe es nicht verstanden. Vielleicht hast du es verstanden, ich weiß es nicht. Aber auch das hätte ich jetzt hier sozusagen noch als sonstiges Punkt einfach mitgebracht. Bin fertig. Genau. Gerne ergänzen oder bestärken oder hüfthoch wegrätschen oder was auch immer du möchtest.
Ja, es ist ja im Prinzip alles, ist eigentlich alles Wichtige gesagt. Was ich dann halt auch nur so krass finde, ist, wenn man überlegt, ich weiß jetzt nicht, wie da die Einteilung ist, der Schiedsrichter, man hätte ja durchaus auch sagen können, aufgrund der Witterungsbedingungen, das war ja schon auch sehr frisch und sehr kalt, und ich glaube schon, dass da auch einige Spiele abgesagt wurden aufgrund von Unbespielbarkeit von Plätzen. Aber dass man da sagt, und wenn man überlegt, die Jugendspiele fangen ja teilweise auch schon zu Zeiten an, wo du sagst, ey, also 8, 9, so an einem Samstag, ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist, ja. Da ist aber auch die Frage, wie ist da die Schiedsrichtereinteilung? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Schiedsrichter hat man beim FSA, und warum lässt man nicht dieses eigene Regular, was man da sich halt gibt, ja, dass man sagt, wir machen das abhängig von der Spielhöhe der Klasse. Warum macht man das nicht? Warum geht man nicht danach? Verstehe ich halt auch nicht.
Ja,
Ja.
null, null. Ja.
Sagt doch, wir sagen ab, wir gucken halt, was von der Spielhöhe machbar ist und alles drunter sagen wir ab, aber dann zu sagen, wir sagen jetzt grundsätzlich nur Frauen- und Mädchenspiele ab, ja, konterkariert so ein bisschen das Jahr 2006. Aber wir sind ja noch nicht im Jahr 2026. Vielleicht hat man deswegen gesagt,
Ach so.
naja, 2025 können wir so einen Move mal machen, weißt du?
Ja, das kann natürlich auch sein. Dann habe ich irgendwie auch gelernt, dass irgendwie an diesem toten Sonntagswochenende normalerweise die Frauen gar nicht spielen und der Verband aber trotzdem Spiele angesetzt hat. Also sozusagen jetzt schon auch in der Saisonplanung und so. Und da wird hier so ein, ich gebe hier so einen Text von FUPA, ich werde den dann auch verlinken, wird dann halt so ein Funktionär irgendwie zitiert mit den Worten, na, möglicherweise hat der Verband da einfach was verpennt. So, also ja, also unser FSA, da wird es nicht langweilig. Das ist schön, dass der uns immer mal wieder jetzt hier jetzt hier Relevanz beschert. Und wenn es ganz dolle dumm läuft, müssen wir uns mit dem Verband ja auch wieder ein bisschen mehr beschäftigen, wenn wir dann nächste Saison möglicherweise, übernächste wäre das ja dann wahrscheinlich, Landespokal wieder spielen müssen. Ne? So. Der nächste Saison
Aber,
wären wir ja noch in diesem Profitopf, nicht wahr?
Wo?
In einem Pokal.
Nee. Wenn wir absteigen, nicht.
Achso, nee, wenn wir. Okay, alles klar. Dann ist automatisch wieder Landespokal angesagt.
Also,
ja.
Profitopf heißt Minimum Platz 14 und natürlich müssen wir nächste Saison sollten wir absteigen, wieder Landespokal spielen.
Naja.
Du bist zwar im Pokal dabei, bist aber im Amateurtopf, weil du ja nicht unter die ersten 14 in der zweiten
Ach
Liga
so,
gekommen
so war
bist.
das, so rum war das, ja, alles klar.
Aber musst dann natürlich, um dich dann wieder zu qualifizieren, musst du Landespokal wieder. Also darfst du dann diesen Scheißwettbewerb auch wieder spielen.
Ja, ganz fantastisch.
Ja. Aber
Okay.
interessant, war, von der Verlegung unberührt, bleibt das Politan-Landespokalspiel am 22. November um 16 Uhr zwischen dem FSV Saxonia-Tangermünde und dem 1. FC Magdeburg. Also die Frauen des 1. FC Magdeburg waren davon nicht betroffen.
Ach, guck an. Okay. Und dann habe ich das vorhin in meinem Ergebnisdienst auch völlig unterschlagen. Ist ja interessant. In der Landesliga ist übrigens die zweite Mannschaft ungeschlagen, ne? Vom FCM, jedenfalls laut diesem Text hier noch. Genauso wie die erste Frauenmannschaft des Halleschen FC, was natürlich wieder keinen interessiert. Aber genau, da hätte es nämlich jetzt das Spitzenspiel auch gegeben. Ja, gut, schön. Was hast du noch mitgebracht?
Sonstiges? Nix.
Sehr gut, das war auch die sozial erwünschte Antwort. Dann können wir jetzt hier doch nach, also bei mir sind es jetzt hier brutto, Stunde 52 Aufnahme, doch langsam mal einen Punkt machen auf die Folge. Nächste Woche haben wir zwei Spiele nachzubesprechen, nämlich Nürnberg und,
Zwei.
naja, klar,
Mensch, stimmt.
und dann ist ja,
Da war
und
ja.
dann fährst du ja Pokalspiel gucken.
Ja, habe ich vor, ja.
Mit Heiko zusammen, wenn ich das richtig weiß. Genau.
Ja.
Ja. Das heißt, wir haben Folgendes: Wir haben dann nächste Woche Nachklapp Nürnberg, ein bisschen wahrscheinlich, Nachklapp Rasenballsport Leipzig.
Ja,
Vor,
wobei, ich glaube,
naja, gibt eine Reise, oder? Und dann geht das
das
schnell.
Segment Leipzig wird kurz.
Das glaube ich auch. Genau, und dann ist schon Vorschau, was ist denn dann das nächste Punktspiel? Was ist denn dann das?
Hertha.
Klar, ja logisch, Hertha, geh ich ja tatsächlich auch hin. Also wenn es richtig gut läuft, kann ich jetzt 2 Wochenenden in Folge den FCM sehen. Was jetzt ausgerechnet jetzt in der sportlich doofen Phase passiert, okay, geschenkt, aber das könnte stattfinden. Genau, da geht es nämlich hier auch ins Stadion. Ja, dann haben wir ja einiges vor dann für die nächste Woche. Ich wünsche dir dann auf jeden Fall jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß im Zentralstadion. Beim Pokalspiel, vielleicht gibt es ja die große Mega-Sensation. Vielleicht wird das ja unser Ding in der Saison, dass wir absteigen in die dritte Liga,
Das,
wir holen aber den DFB-Pokal.
genau, und spielen dann europäisch.
Und spielen dann
Ja.
europäisch, genau.
Das wär's.
Auch das wäre so eine FCM-Geschichte, wie sie nur der FCM schreiben könnte, tatsächlich.
Das wär's. Im 60. Geburtsjahr dann Qualifikation für Europa.
Ja.
Boah.
Das ist doch ein schönes Ziel. Vielleicht ist es ja sogar auch so, dass unsere sozusagen Spieler sich einfach alle Kräfte für diese Pokalspiele sparen und deswegen in der Liga halt nicht so gut performen, weil sie dann halt im Pokal alles
Oh.
raushauen müssen. Da trifft ja auch ein Bräunig. Also insofern.
So, ja, gegen den Viertligisten.
Genau.
Ja, aber ist ja egal. Ist
Genau.
ja getroffen, ja.
Genau.
Ja,
Genau.
das wäre natürlich eine Variante.
Ja. Das wäre cool. Ich würde es feiern.
Pokalsieger und dann Drittligist.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Genau. Na, auf dieser, ich
Ja.
finde, ich finde ja, auf dieser positiven Note kann man eigentlich enden. Da haben wir doch jetzt eigentlich eine positive Prognose, einen positiven Ausgang für die Saison noch projiziert. Das ist doch ganz okay. Und gucken mal, ob wir das nächste Woche noch aufrechterhalten können oder ob wir das revidieren müssen, weil wir dann vielleicht möglicherweise in dieser Veranstaltung gar nicht mehr vertreten sind.
Dann hat die Zahl 7 für uns ja vielleicht eine ganz, ganz krasse Bedeutung in der Saison.
Nämlich wegen 7 Spiele oder
Na,
was?
na, na 7 Punkte, aber 7 Pokalspiele gewonnen.
Auch nicht schlecht.
Ja,
Könnten.
das wäre doch. Dann könnte ich mit 7 Punkten am Saisonende leben.
Ich hätte jetzt fast gesagt, ich bin lieber weiter Zweitligist als Pokalsieger, aber dann habe ich so gedacht, nee, den Satz kann ich nicht bringen, weil ich wäre auch gern Pokalsieger. So.
Also doch Zweitliges und Pokalsieger am Ende.
Ja,
Dann.
das wäre eigentlich am allerbesten. Genau. Spielt eigentlich Simon Terodde noch?
Nein,
Schade
der hat
eigentlich.
aufgehört.
Schade eigentlich.
Ja, wie sind ja vielleicht, ja, vielleicht könnte man ihn ja nochmal, vielleicht könnte man ihn ja reanimieren,
Reanimieren,
Alter.
Alter.
Reaktivieren, so. Meine Fresse.
Ja, ich,
Boah.
wir sollten Schluss machen. Ich glaube wirklich, wir sollten Schluss
Ja.
machen. Genau, dann machen
Aber
wir
ich
das.
glaube, Terodde würde in der Liga wahrscheinlich nur 21 Spiele, der würde wahrscheinlich 21 Tore machen.
Vermutlich, ja. Vermutlich. Genau. Na, so einen
Wie
Spieler musst du
Spiele haben wir
finden.
noch? Wie Spiele haben wir noch? 21 Spiele, 23 Tore, das heißt, er macht in jedem Spiel den Sieg. Ich sag doch, 70 Punkte reichen für den Aufstieg, also bitte.
Genau. Ja, noch besser. Pokalsieger und Aufsteiger, würde ich auch
Und
nehmen.
auch kleiner. Genau,
Genau.
wir machen in der Rückrunde reißen wir ja komplett alles ein.
Okay, jetzt wird's ganz
So, jetzt
abstrus.
komm.
Jetzt wird's ganz abstrus, wir müssen jetzt Schluss machen. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören heute und schaltet dann auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn euch Thomas von seinen Erlebnissen aus Leipzig berichten wird. Und genau, dann machen wir das so und gehen jetzt hier raus. Und allen noch rundrum einen schönen Nachmittag, Vormittag, Morgen, Tag, Abend, wo auch immer, wann auch immer ihr uns hört. Und dann hören wir uns hier sehr, sehr gerne in der nächsten Woche wieder. Bis denne. Macht's gut. Tschö.
Ja.